Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Ich bin Boris.
Und ich bin der Sebastian.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Wir freuen uns so ein kleines Loch im Bauch, dass das wirklich geklappt hat, mit euch heute die Aufnahme zu starten, ihr beiden. Sebastian und Boris vom Woodram Clan. Stellt euch mal ganz kurz vor, wie seid ihr da hingekommen? Warum macht ihr das? Seit wann macht ihr das eventuell? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer draußen, die das interessiert, wie das Ganze entstanden ist.
Boris, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Richtig.
So macht Teamwork Spaß.
Ja, okay. Ja, wann haben wir angefangen? Wir haben 2018 angefangen. Wir kennen uns von Eiler. Wir haben uns auf Eiler zuerst mal getroffen im Artback Café. So hat es angefangen, seitdem ist eine gute Freundschaft entstanden. Und dann haben wir 2018 unser erstes Fass gekauft, zusammen mit ein paar anderen Freunden aus Europa. Okay, wir können eigentlich weitere Fässer kaufen. Und ja, so ging es dann weiter. Das waren noch Zeiten, wo man noch Springbank kaufen konnte. Und für gutes Geld. Das zweite und dritte Fass waren Springbank. Ja, und ja. So war der Start.
Also eigentlich eine schöne Geschichte. Ihr habt euch wirklich so aus der Kalten in dem Artback-Café getroffen und seid ins Gespräch gekommen, oder wie lief das ab?
Ja, also im Endeffekt, wir kannten uns schon vorher. Ich hatte früher so eine Flaschenteiler, beziehungsweise habe sie immer noch, eine Flaschenteilungsgruppe in Facebook. Das wurde jetzt heute zwischenzeitlich ein bisschen schwieriger mit den Richtlinien, aber damals war das eigentlich noch ziemlich, ziemlich easy, sowas zu gestalten. Und da haben wir wirklich verrückte Geschichten, die heute das sind manche Flaschen, die wir da geteilt haben, liegen heute bei knapp 20.000 Euro im Verkaufswert auf dem Zweitmarkt. Also wir haben echt schon viel Verrücktes getrunken. Und man muss nur ein bisschen sagen, man könnte möglicherweise einfach sagen, wir sind von den Trinkern für die Trinker irgendwie dann eingesprungen und haben dann angefangen, eben dadurch, dass wir ein Fass gekauft haben oder die Möglichkeit hatten, das erste original abgefüllte Lagavulin-Fass für Deutsch bzw. für Europa abzufüllen. Ne? Das war ein Cask of Distinction. Das gab es damals in Europa noch gar nicht. Also es war tatsächlich so das erste Ding. Das wollten wir uns nicht nehmen lassen, aber da wurden wir dann natürlich konfrontiert mit Steuernummern, Einfuhr, Zoll und alles, was dazugehört. Ne? Also vom ins kalte Wasser gesprungen im Endeffekt und das vorfinanziert, das muss man ja auch sehen. Ne? Also solche Geschichten, die kriegt man nicht, die zahlt man nicht bei Lieferung, sondern die zahlt man bei Bestellung. Und ja, wenn das dann mal 9 bis 15 Monate dauert, kann man sich vorstellen, was für ein Loch du da im Bauch hast, ne? was das angeht. Ja, dann ging es eigentlich immer so weiter. Ja, tatsächlich, dann haben wir gedacht, ja gut, das hat jetzt gut geklappt. Ne? Mhm. Warum nicht? Warum machen wir nicht weiter? Und so ist das dann immer Schritt für Schritt in die richtige Richtung gegangen, ohne dass wir einen festen Plan. Wir sind ein totales Chaos-Team eigentlich, wenn man möchte. Wir wissen halt am Anfang vom Jahr nicht, was wir dieses Jahr alles noch so machen. Ja, das ergibt sich dann einfach irgendwie so. Aber darin liegt vielleicht auch der Witz, ne? Und eben die Leichtigkeit, die wir haben. Also wir sind da nicht dem Druck verfallen, glücklicherweise.
Ja. Ja. Aber du hast gerade gesagt, so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Du hast mich jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil wir treffen uns oder kennen uns über Facebook, wir treffen uns auf Eiler am Artback Café zu, wir haben die Möglichkeit, ein Lagavulin-Fass zu kaufen, auch noch original abgefüllt dann. Da fehlen mir irgendwie gerade so ein paar Schritte. Wie kommt man denn zu so einem Kontakt? Wie krass ist das denn? Ich weiß noch, damals habe ich das gesehen, weil das war noch so eine große Facebook-Zeit, da war ich auch noch auf Facebook sehr aktiv und habe das sofort mitbekommen und dachte mir so, krass, die Jungs, die haben einfach ein Lagavulin-Originalfass und bringen hier eine Abfüllung raus. Wer ist das überhaupt? Wie kommt man denn an so einen Kontakt?
Das kam auch über die Gruppe, weil ich habe da damals den ersten Cask of Distinction geteilt und das war einer für China und dadurch kam die Idee. Dann haben wir darüber gesprochen, hey, wenn die das in Asien machen können, wieso machen wir es nicht für Europa? Und dann sind wir zufällig zu einem Kontakt gekommen. Und haben dann einen Call gehabt, drüber gesprochen. Ich weiß noch genau, wo ich war. Im Büro, in der Mittagspause. Und ja, so hat sich das ergeben. Dann war es ein echt guter Kontakt. Der hat uns dann geholfen, weitere Fässer zu kaufen. Und so wie es ist, in der Whisky-Welt, man tauscht gerne. Wir haben dann diesen Kontakt für den Kontakt bei Artback getauscht. von Gerd Vero.
Okay.
Und so sind wir da auch reingekommen.
Genau, also ein Freund von uns ist ein großer Artback-Sammler. Wir hatten tatsächlich, war es dann nach dem Call so, dass wir machen freitags in Limburg immer so ein Malt Maniac Dinner. Und da waren die Jungs aus Asien dann mit dabei. Und dann haben wir natürlich Gespräche führen können auf einer anderen Ebene. Also mehr, weniger professionell, mehr unter Freunden und Trinkern so ein bisschen. Und dann haben wir ihnen einen Kontakt drüber geschoben, wie man ein Artback Originalfass bekommt. Und die haben uns im Endeffekt den Kontakt drüber geschoben, wie man so ein Cask of Distinction. Das war so ein kleiner Deal einfach. Wir haben dann später auch noch einen Artback Original gemacht und haben dann den Kontakt von uns dann weiterhin trotz allem genutzt. Aber ja, so kann man es grob zusammenfassen eigentlich. Ja, das war so ein.
Ein Gentleman Agreement. Sehr gut.
Ja,
cool. Erklärt doch mal ganz kurz, was die Malt Maniacs sind für diejenigen, die es nicht wissen.
Also früher war das so, dass es gab, also es gibt ja dieses whiskyfun.com, ne? Da gibt es ja den Serge und der hatte, bevor er das Ganze oder zwischenzeitlich hat er das dann etabliert, dass er da diese Reviews schreibt. Und davor war es aber, ist das so eine Gruppe aus verschiedenen Leuten in der Whisky-Welt, die sich dann Malt Maniacs genannt haben. Der Pitt Krause beispielsweise,
genau.
Ist ein typischer deutscher Malt Maniac. Und da gab es freitags immer ein Dinner, das gab es aber auch schon vor vielen Jahren. Da sind Boris und ich wahrscheinlich noch um den Weihnachtsbaum gekreist. Aber derjenige, der uns damit reingenommen hat, der ist dann sehr, sehr krank geworden und konnte das nicht weiterführen. Und wir haben dann im Endeffekt gesagt, wir übernehmen das ein Stück weit, dass wir das am Leben erhalten. Und so hat sich das dann ergeben. Also am Anfang waren wir erst Gast und später waren wir dann im Endeffekt so ein bisschen Host, kann man sagen. Ja.
Und die Malt Maniacs hatten auch die Malt Maniac Awards. Das war einmal im Jahr, haben die, ich weiß nicht, wie viele die waren, aber so, ich glaube, über 30 Leute haben sich von einer Person blind, ich glaube, um die 50 Samples bekommen und dann mussten sie diese 50 Samples innerhalb von ab 2 Wochen hatten die Zeit probieren, dann ihre Punkte vergeben und am Ende wurde dann das zusammengefasst und dann gab es jedes Jahr die Malt Maniac Awards und dann Kategorien wie Sherry, bester Bourbon, bestes altes Fass, bestes neues Fass und so weiter und genau, und da habe ich einmal ausgeholfen und ich muss euch sagen, es macht keinen Spaß, irgendwie 300 kleine Fläschchen zu befüllen.
Ja.
Obwohl man später dann auch selber das probieren dürfte, aber ja, ist viel Arbeit und derjenige, der es gemacht hat, hat auch das Dinner organisiert.
Ja.
Und so sind wir dazu gekommen.
Sehr spannend. Also im Endeffekt, also klingt ja so, es hat extrem viel mit Netzwerken zu tun natürlich, ne? Dass man sich ein Netzwerk aufbaut, dass man mit Leuten in Kontakt tritt und dann gehört es wahrscheinlich so ein bisschen Glück dazu, dass man an die Kontakte kommt. Bei den Malt Maniacs sind halt ja tatsächlich wahrscheinlich Leute dabei gewesen, die da sehr, sehr gut aushelfen konnten. Jetzt habt ihr ja schon mit 2 relativen Knallern angefangen, also Lagavulin als erstes. Ich glaube, dann kam auch relativ zeitnah, kamen die Springbanks dazu, Artback kam hinterher. Das hat ja schon ganz schön Welle gemacht, muss ich sagen, in der Whisky-Szene. Wie war das für euch? Habt ihr das erwartet?
Gute Frage, ne? Gute Frage. Tatsächlich haben wir haben nicht so ein bisschen in dieser Perspektive gedacht, sondern tatsächlich, was würden wir abfüllen wollen, wenn wir was zu trinken haben wollen? Na, so war eher der Gedanke für uns.
Ja.
Also ne, der 80. 11-jährige Glenn Elgin, jetzt nichts gegen Glenn Elgin, ist einfach nur ein stumpfes Beispiel, interessiert halt dann doch keinen mehr und mich auch schon zweimal nicht. Ne? Also oder eine irgend vollgepanschte Sherry-Pampe aus einem nassen Fass ist auch nicht unbedingt my cup of tea, wie der Brit jetzt sagen würde. Deshalb haben wir uns überlegt, was würden wir denn machen wollen, wenn wir es machen? Und dann kam sowas. Und dann hat sich das so ein bisschen, ja, wenn man einmal Blut geleckt hat, ne?
Ja.
Das war dann so, der Lager war First Blood und dann ging es eigentlich weiter. Ne? Also, oder? So kann man das eigentlich stumpf umschreiben.
Ja. Ja, aber man will ja das Niveau halten, sagen wir mal so. Und durch diese Flaschenteilungen, dann hat man auch sehr viel schon probiert. Und irgendwann, ich muss zugeben, also ganz ehrlich, ich weiß es, ich bin ein Whisky-Snob. Also ich trinke lieber weniger, aber richtig geilen Scheiß, wenn ich das sagen darf, als irgendwie 10 irgendwie langweilige Whiskys am Tag. Und das ist auch im Endeffekt die Philosophie dahinter. Also wir brauchen oder wir suchen immer Sachen, die uns flashen, wo wir sagen, okay, das ist was richtig Cooles, bevor wir irgendwie eine normale Abfüllung machen.
Was ich jetzt vorhin ja auch gesagt, das ist quasi, also du sagst jetzt Snobismus oder das ist versnobbt oder so, aber das ist ja dann sozusagen die Art der Herangehensweise, dass ihr nicht aus kaufmännischen Gründen irgendwie euch irgendwelche random Fässer kauft und die abfüllt wie andere Abfüller. Der 10-jährige Glenn Elgin, den du vorhin stellvertretend nanntest. Ne? Das ist dann ja nicht, wenn ihr sagt, das ist gar nicht das Thema, ist gar nicht die Aufgabe unserer Arbeit, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Da kann man ja auch sowas für andere Abfüller liegen lassen, sozusagen.
Ja, das ist tatsächlich, ehrlicherweise sind wir da auch nicht immer clever. Ne? Wir rennen da durchs Warehouse wie die Trüffelschweine und wenn wir dann was entdeckt haben, was uns schmeckt, dann sagen wir, nehmen es und erst später fragen wir dann, was kostet es eigentlich. Ne? Also das war dann, na, wir kriegen es dann schon irgendwie so verpackt. Ich meine, manchmal wird es halt ein bisschen teurer, wenn es was entspannt, oder ich sag mal, was Entspanntes ist, ich sag mal, was Leckeres zum Trinken ist. Ja. Aber das ist für uns halt nie der, also wir kaufen nicht nach Preis. Ne? Das macht für uns keinen Sinn einfach. Ne? Ich meine, wir haben schon viele Dinge abgeschlagen, wo wir gesagt, das kriegen wir nicht auf die Straße. Das kriegen wir nicht hin. Da würde sich derjenige, der es kauft, würde sich 4 Stunden mit dem Glas beschäftigen. Wenn er dann irgendeine Note findet, die ihm nicht schmeckt, dann wird das zerrissen vielleicht oder so. Das ist schon auch immer ein schwieriges Thema. Man muss dann schon irgendwie für sich selbst entscheiden, da kann ich mitgehen. Ne? Also das ist so ein Teil, wenn das aufmacht, wird er nicht enttäuscht und derjenige, der sich dann kauft, der, ich meine, man muss immer so ein bisschen auch sehen, Geld ist etwas, das ist so variabel, wie man eben dafür arbeitet. Ne? Der eine tut relativ wenig dafür und verdient sehr, sehr viel und der andere, der buckelt halt jeden Tag viele Stunden und muss dann irgendwie schauen, wie er sein Leben dann bewältigt bekommt und das ist natürlich dann, deswegen würde ich das nie in diese Variable mit reinnehmen. Also bei uns das macht keinen Sinn. Ne? Das macht wirklich keinen Sinn. Wir schalten den Preis erstmal aus und gucken nach dem Geschmack und später schauen wir, wie wir es abbilden. Und wie gesagt, wenn es gar keinen Sinn macht, dann schießen wir es ab.
Aber je qualitativ hochwertiger, das kann man ja eigentlich so sagen, ein Whisky ist, da kann man ja von ausgehen, vom Prinzip, desto teurer wird er am Ende des Tages auch sein. Oft in der Regel, ne? Also Jahre etc., Distillerie, machen dann auch einen Preis aus. Ihr tragt ja dann quasi mit jeder Flasche oder mit jedem Fass, was ihr dann holt, auch ein finanzielles Risiko, wenn ihr das kauft, ob ihr das nachher auch quitt werdet, also verkauft kriegt. Na, das heißt, ihr müsst ja durch Art, also irgendwo doch dann zwischen Preis und Qualität irgendwie einen Level finden, wo ihr denkt, okay, das ist so gut, das kostet so viel, das passt schon irgendwie. Da finden wir Menschen, die das cool finden. Also die das so tragen können. Ne? Also anders kann es ja nicht funktionieren.
Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, wir probieren erstmal, dann gucken wir nach dem Preis, dann rechnen wir durch und schauen, wie der Markt ist, wie die Flasche, also es hängt davon ab, ob man jetzt ein Craigellachie oder ein Cornock macht. Das eine ist Kraft, das andere ist Menge. Da muss man es wissen. Und ja, es sind natürlich am Preis ein bisschen ab, aber wir wissen, wenn es was richtig, richtig Gutes ist, dann können wir auch vielleicht eine kleinere Menge für Europa machen und der Rest nach Asien, weil wir haben unseren dritten Partner, der dritte von uns sitzt in Japan und er hat gute Connections dort für die Bars. Und wenn wir wissen, okay, das ist ein richtig, richtig guter Whisky, den sollte man eigentlich trinken, dann können wir da auch ein bisschen ausweichen und eine begrenzte Menge für Europa machen und den Rest nach Asien, wo die Leute dann auch manchmal sagen, okay, wenn es richtig, richtig gut ist, dann gebe ich auch ein bisschen mehr Geld aus.
Ja. Sebastian hat vorhin gesagt, ihr lauft wie die Trüffelschweine durchs Warehouse. Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz witzig. Ihr als Trüffelschweine, wonach sucht ihr denn eigentlich? Also was sind denn Aromen, Brennereien, Merkmale, wo ihr quasi hellhörig werdet? Zuletzt der Cornock zum Beispiel fand ich sehr überraschend. Dass das quasi auch mit auf der Liste steht im Endeffekt bei euch, also ein nicht schottischer Whisky, aber Frankreich kommen wir wahrscheinlich später dann auch nochmal dazu. Wahrscheinlich eher mit den anderen Spirituosen, aber was sucht ihr in Whisky, den ihr dann potenziell abfüllen wollt?
Ganz kurz bevor du antwortest, die würden sagen, wir sind keine Franzosen, wir sind Bretonen.
Ja, Cornock, das stimmt. Das stimmt.
Brora 72. Das werden wir immer suchen, das wird es aber einfach nicht mehr geben. Ne?
Also, ja, aber was macht Brora 72 aus?
Also hast du schon mal einen Brauer 72 gehabt?
Ich weiß nicht, ob es 72 war. Ich weiß nicht, ob du den Jens Fahr kennst.
Ja, den Jens kenne ich.
Aus Delitzsch, und da findet einmal im Jahr das Raritäten-Tasting statt. Und ich bin der Meinung, dass dort jemand mal so eine Flasche mit hatte. Aber ich weiß nicht genau, ob es 72 war oder später oder früher.
Was es ausmacht, was macht es aus? Das ist so dieser perfekte Geschmack eines Whiskys, wie man ihn sich so umschreiben lassen möchte. Kennt ihr den Film Parfum, wo er ganz am Schluss dann diesen einen Tropfen auf ihren
Ja.
Marktplatz droppt und
Ja.
die ganze Welt verfällt in
In
diesen Geruch?
Ekstase. Ja.
Genau, so würde ich den beschreiben tatsächlich. Das ist so dieser, davon brauchst du nicht viel, aber wenn du ihn hast, dann hast du Genugtuung oder Zufriedenheit. Ja. Das macht den Whisky für mich aus tatsächlich.
Also Aromen, die als Großes und Ganzes einfach ein unfassbar riechens- und schmeckenswertes Erlebnis bilden. Also das muss quasi schon verwoben miteinander sein, oder kann es auch mal was Junges sein?
Bestes Beispiel war ja der Kornock, ne? 6 Jahre, das war ja schon mal was Junges.
Eben, ja,
Das
eben.
war ja, aber das war trotzdem verwoben im Geschmack, ne? Also ich würde tatsächlich behaupten, der ist so ausbalanciert gewesen, dass man ihm die 6 Jahre blind niemals angeschmeckt hätte. Deshalb, es muss, das Alter ist möglicherweise tatsächlich auch für uns gar nicht so relevant.
Ja.
Natürlich so ein bisschen geprägt sind wir dadurch, dass wir halt immer was, also der Whisky, der die Evolution im Fass, die findet ja dann gerade mal bei einem Bourbon-Fass oder so schon irgendwo in dem Bereich zwischen 15 und 20 Jahre statt, wo er dann nochmal in eine andere Richtung geht und ein bisschen wachsiger wird, ein bisschen mehr malziger und so ein bisschen süßlicher. So getrocknete Aprikose und solche Geschmäcker, die man gerne findet. Die Schärfe geht ein bisschen raus. Das heißt, natürlich sind wir immer in so eine kleine Richtung getrieben. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man eben davon wahrscheinlich 10 Fässer aussucht und 8 davon gut sind und von den anderen, wenn die jünger sind, natürlich 20 Fässer aussuchen muss und da sind halt 3 gute dabei. Ne? Also da kann man schon von der Schnittmenge so ein bisschen rationaler rangehen. Aber wie gesagt, der Kornok, ein gutes Beispiel, da war es überwiegend der Geschmack, ne? Also der uns da geflasht hat. Das waren die
Ja.
6 Jahre, waren für uns kritisch abzufüllen im Endeffekt. Ne? Also zumal man dazu
Naja.
sagen muss, wer auf das Label schaut, der sieht ganz schnell, dass das Ding 2 Monate zu früh abgefüllt worden ist, sonst wäre es 7 Jahre alt gewesen. Aber da hat niemand so richtig drauf geachtet. Ne? Das war dann einfach irgendwie so, hey Jungs, wir haben es abgefüllt, tut uns leid.
Ja.
Es ist, wie es ist, ja. Aber die 6 Jahre waren trotzdem. Also haben immer noch dem Whisky so viel Mystik mitgegeben, weil warum füllt man einen 6-jährigen Whisky ab? Ne? Und
Ja.
für 150 Euro? Die Jungs sind ja völlig wahnsinnig am Ende des Tages, ne? Kann man schon so
Ja.
sehen. Sind wir wahrscheinlich auch. Also da möchte ich uns nicht in Schutz nehmen, aber da ging es halt uns tatsächlich nur um dieses Geschmackserlebnis. Ne? Wahrscheinlich ein Chichibu Peated wäre viel, viel teurer geworden. Auch nicht viel älter, möglicherweise. Aber
Ja.
das Geschmacksprofil ist sehr ähnlich. Smögen hatten wir ja auch schon abgefüllt. Auch ein ähnliches Geschmacksprofil. Das sind so diese Geschmacksspitzen, die wir suchen. Und wenn die da drin sind, ne, so eine tropische Frucht, wo wir gerne oft suchen, was Maritimes, also wenn es jetzt um Peated Whisky geht, dann ja, so wie man einfach so ein bisschen die raue Küste, die man sich so vorstellt, nur im
Ja.
Glas. Ja, das war der Gedanke dahinter. Genau.
Man muss ja sagen, dass bei Cornox sind ja 7 Jahre schon alt. Ich glaube, der Standard, der kommt mit 5 oder 4,5 oder so daher, ne? Also diese jährliche Standardabfüllung, die rausbringen, die ist, glaube ich, nur 5 oder sowas.
Also das Lager ist sehr überschaubar.
Naja.
Mhm.
Glaube, bei den Single Casks lassen sich dann immer noch irgendwie 1, 2 Jahre mehr Zeit, aber so für dieses jährliche Batch, was die rausbringen, das ist 4 oder 5 Jahre alt, glaube ich.
Also ich hatte schon ein neues Fass angefragt, ob wir nochmal hier ein bisschen durchprobieren können. Da haben sie direkt gesagt, wir haben nichts mehr für dieses Jahr zum Herausgeben. Wir brauchen alles selbst. Also man sieht da schon, es ist nicht einfach, da was zu bekommen. Man könnte ja sagen, okay, krass, wir haben das Ding war relativ schnell ausverkauft.
Ja.
Die Leute suchen es immer noch. Ich kriege noch heute Nachrichten, hey, hast du nicht noch einen Kornock? Niemals hätten wir gedacht, dass das so eine Schlagzahl, oder dass das so ein Druck drauf ist auf der Flasche. Und da könnte die Brennerei ja sagen, hey cool, war ein Erfolg. Ich
Ja.
meine, in Deutschland Fuß zu fassen mit einer französischen Whisky-Marke, die möglicherweise, also die bei 80 bis 100 Euro liegt, je nachdem, vielleicht auch noch drüber bei Single Cask, ist ja nicht so einfach für den stationären Handel, ne? Das Ding irgendwie an den Mann zu kriegen, da sind wir mal ehrlich. Da muss man schon dann eher ein Verkäufer sein und mindestens eine Flasche offen haben, damit die Leute das probieren können. Und wenn die das mal probiert haben, dann sind die da schon auch echt überzeugt. Aber blind kauft sich sowas nicht, niemand eigentlich. Ne?
Ja, aber also, ich glaube, bei Cornog ist aktuell das Problem, dass, also ich möchte jetzt kein Bashing betreiben, aber der deutsche Importeur, der war hier in Leipzig auf der Whisky-Messe, der konnte sein eigenes Produkt nicht beschreiben. Also man braucht halt auch Leute, die dahinter stehen und auch Bock drauf haben, damit sowas, also wie ihr offensichtlich, die das Produkt dann irgendwie vortreiben wollen und die davon überzeugt haben, die sind und auch eventuell einen gewissen Ruf dann schon haben. Wir haben das probiert, das entspricht quasi, also ihr habt euch ja den Ruf so ein bisschen auch erarbeitet. Ich glaube auch, das war Bestandteil dessen, dass diese Flasche so schnell durchging. Ich habe übrigens letztens auch geguckt, ich habe gar nicht mitbekommen, dass der auf den Markt kam, dachte mir so, oh, das ist eigentlich spannend. War dann direkt alles weg, ja. Und auf der anderen Seite, Cornog hat mich persönlich einfach nur irgendwann mal interessiert, weil das Label einfach aussah wie ein Artback-Label. Ja, stand halt nur Cornog drauf.
Ja, das stimmt. Ich kenne es auch deshalb, weil ich weiß, es ist Islay Style Whisky und irgendwann habe ich ihn probiert und habe mir gedacht, okay, das schmeckt eigentlich ganz, ganz gut.
Ja. Ja, in der Bretagne gibt es ja einige Brennereien, muss ich sagen, die auch Peated Whisky eben machen. Ich glaube, ich hatte mal einen, wie hieß der, Naguilan oder so ähnlich. Ist in der Nähe von, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt da oben. Saint-Malo in der Nähe da oben. Ist ganz spannend auch auf jeden Fall. Also diese nordfranzösischen bzw. bretonischen Whiskys, die können auf jeden Fall was, ne? Solange sie nicht aus Buchweizen gemacht sind. Dann wird es bei mir auf jeden Fall immer kritisch.
Oh, wie hießen die Dinger nochmal?
Edu.
Edu, genau. Edu. Oh, Alter. Ja.
Aber
nicht gut.
Um nochmal auf eure präferierten Aromen zurückzukommen, man merkt ja schon, dass ihr vordergründig auf Peated Whisky geht. Also Legic, Bowmore, Lagavulin, also alles, was im Endeffekt Islay ist, jetzt Cornog und so weiter. Ist schon die Überzahl, würde ich sagen. Ist es richtig oder wie sieht es denn mit anderen Aromen oder Regionen aus?
Entschuldigung im Sinne der Anklage. safe. Wir sind richtige Peatheads. Ne? Also da, ja.
Was ja, aber grundsätzlich mögen wir auch Bourbon Casks. Also Whisky aus Bourbon Fässern. Und da, wie Sepp schon gesagt hat, muss es tropisch, fruchtig sein. Ich finde mineralisch super gut oder ein bisschen salzig, so wie, keine Ahnung, Highland Park oder sowas in der Art.
Ja.
Aber wir sind halt Bourbon-Fans und zum Beispiel sowas wie ein Kleinisch, das ist noch auf der Liste bei uns. Sowas Wachsiges, richtig, richtig schön gelbe Früchte, sowas mögen wir auch. Ja. Und sonst, ja, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Irren aus Ende 80er, Anfang 90er und diese vollkommen tropischen Bushmills oder Tierlings.
Ja.
Aber ja, da haben wir noch bis jetzt noch kein Fass gefunden. Sowas würden wir auch gerne mal machen.
Also wenn uns jemand zuhört hier und ein bisschen Kool-Aid-Stock hat, schreibt uns an. Ja, wir wollen unbedingt entweder so einen Peated Bushmills aus den Ende der 80er Jahren oder so einen geschmeidigen Kool-Aid. Das wäre schon sowas. Das fehlt uns auf der Liste, ja. Kleinisch hätten wir schon oft mal die Möglichkeit gehabt, haben aber immer aufgrund des Preises tatsächlich gesagt, machen wir nicht. Na, das war dann immer extrem teuer.
Ja.
Sodass wir gesagt haben, ich persönlich würde mir eine Flasche kaufen, aber tun es 400 andere, ich weiß es nicht.
Ja.
Das ist immer so eine Geschichte. Vom Geschmack her überzeugend, aber vom Preis dann einfach drüber. Also wirklich drüber. Und,
aber jetzt auch nicht irgendwie der perfekte Kleinisch. Wenn es war nicht der perfekte Kleinisch gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht...
Ihr seid dann schon picky, ne? Das ist auch gut so. Ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also es muss dann schon... aber wir nehmen es einfach wieder Kleinisch. Und ich habe vorhin gesagt, also ihr habt ja wirklich dann inzwischen auch die wirklich guten Kontakte. Müsste es dann original abgefüllt sein oder würdet ihr auch sagen, nee, eigentlich, solange Kleinisch draufsteht, die Qualität stimmt, wären wir auf jeden Fall am Start?
Ja, es muss nicht original sein. Also ja. Da sind wir jetzt nicht begegnet.
Ihr wollt den Original nicht bezahlen, das wollen wir alle nicht.
Ja, das ist schon, also ich kann das sehr gut verstehen, ne? Wenn man dann irgendwie 500 Euro plus nachher für eine Flasche auskalkuliert und dann ist man nicht top, top, top zufrieden, sondern nur top, top. Genau. Und da fehlt das letzte Top, dann denkt man sich wahrscheinlich auch, ach, nee, doch, vielleicht lieber nochmal warten, vielleicht kommt dann nochmal doch der Traum Kleinlisch. Und das wäre ja klar. Also ihr habt ja gesagt, 2018 angefangen, da hat man auch die 20 bis, sag ich mal, 23, 24-jährigen Kleinlischs auch für 120, 130 Euro bekommen, die Flasche. Na, das ist ja dann erst auch irgendwie alles explodiert. Und von daher weiß man ja, woher das kommt und was da eigentlich auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftig ist. Ne? Und das würde ich als Genießer genauso sehen, weil du sagtest, du würdest dir vielleicht so eine Flasche kaufen, Sebastian. Ich wäre da kritischer. Ne? Ich würde dann sagen, nee, das ist mir einfach zu viel Kohle. Zumal, wenn man auch noch vor ein paar Jahren irgendwie gefühlt für ein Fünftel des Preises das Zeug bekommen hat. Ne?
Ja, da müsst ihr wirklich auch aufpassen. Ich kenne das natürlich, ne? Damals, ihr kennt immer diese Damals-Leute. Das kriegen wir halt auch alles nicht mehr abgebildet. Ne? Die Corona-Jahre, die Investoren-Jahre, die haben das ganze Preissegment so ein bisschen gesprengt. Man konnte quasi alles verkaufen in den Corona-Jahren. Das hat auch viele den Kopf gekostet, jetzt nachträglich, weil die halt natürlich so ein bisschen ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben.
Ja.
Und ja, damals waren die Preise alle besser. Und ja, sie sind es jetzt nicht mehr. Aber wir müssen uns halt so ein bisschen in der Realität bewegen. Was natürlich, es gibt ja auch immer die Jungs, die dann noch in die Whisky-Szene frisch reinkommen, die sind konfrontiert mit diesen Preisen. Ne? Die sagen, okay, das ist dann irgendwann mal ihr damals sozusagen. Ne? Wer weiß, wohin es noch geht. Das ist natürlich immer so eine Geschichte.
Ja, aber also, das sind dann diejenigen, die holen sich von so einer Flasche mal ein Sample, um mal zu verstehen, was das ist. Ein Kleinlösch. Die kaufen sich dann halt wahrscheinlich nicht, die holen sich dann nicht die 500-Euro-Flasche zum Probieren mal. Ne, sondern die machen aber eine Flaschenteilung mit. Und das ist dann auch wieder okay, das ist ja cool. Das sehe ich ja genauso. Ne, da muss man halt, ein Tod muss man dann halt sterben, um alles zu probieren. Das ist dann halt so, ist das Sample halt teuer.
Als Trinker hat man eine gewisse Motivation, ne? Das glaube ich.
Ja, definitiv. Und ich wollte auch gar nicht so ewig gestrig klingen. Nur das ist für mich halt ganz individuell halt so ein Schmerzpunkt. Ne? Ich würde mir jetzt für 600 Euro keinen 22-jährigen Kleinlisch holen. Auch wenn du mir sagst, ey, das musst du machen, eine beste Flasche, würde ich sagen, ey, ist mir zu viel Knete dafür. Aber das ist ja wiederum ein individuelles Thema.
Ne? Richtig, das hatte ich ja vorhin gemeint, ne, mit dem Geld. Genau. Das ist für jeden persönlich. Ich glaube, es gibt nichts Persönlicheres in Deutschland sowieso wie das Thema Geld.
Ja, ja.
Deshalb, was gebe ich aus, was gebe ich nicht aus? Da ticken die Uhren in Asien beispielsweise anders. Bitte?
Ist es immer noch so? Also, es gab ja ganz, ganz lange diese Idee, vor allen Dingen zu Corona-Zeiten, dass die Fässer unprobiert, nur wenn eine gewisse Brennerei draufsteht, direkt für egal welchen Preis nach Asien gehen, fertig abgefüllt, was auch immer. Dass das zum Beispiel auch so ein großer Preistreiber war zuletzt. Und dass das jetzt aber inzwischen aufgrund der wirtschaftlichen Situation relativ abgeflacht ist und nicht mehr so ist, oder ist es falsch?
Also das ist, glaube ich, richtig für China. Dagegen kamen viele Fässer hin. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber zum Beispiel, ich bin öfters in Japan und da ist es immer noch okay, wenn man was Teures verkaufen möchte, wenn es schmeckt. Ich glaube, Taiwan ähnlich, Hongkong sowieso. Aber ich glaube, die Chinesen waren der größte Treiber damals und die haben jetzt aufgehört zu kaufen, weil die haben während Corona eingekauft zu den Hochpreisen. Dann war es so, bei den meisten Investoren, die konnten zum Beispiel Hälfte des Fasses bezahlen und nach 5 Jahren mussten sie entweder abfüllen oder verkaufen, aber die müssen die zweite Hälfte des Preises noch bezahlen und diese 5 Jahre haben da nicht viel bei dem Preis gebracht. Also die Preise sind eigentlich nach unten gegangen. Das heißt, die konnten gar nicht mal ihren Einkaufspreis wiederbekommen. Und das hat dazu geführt, dass diese Art von Investitionen aufgehört hat.
Okay.
Also vor allem in China.
Seid ihr eine Company, die Fässer auch mal beiseite legt und sagt, das haben wir jetzt zur Kondition gekauft, wir legen das mal für, das muss noch 5 Jahre liegen? Oder kauft ihr abfüllbereite Fässer, wo ihr sagt, die sind jetzt fertig, Die ziehen wir jetzt auf die Flasche. Oder beides?
Das teils, teils. Also beispielsweise im Rumbereich, da haben wir einen großen Stock mittlerweile, den wir einkaufen und liegen lassen. Beim Whisky ist es so, wenn wir ehrlich sind, beispielsweise das Thema New Make, also spaßeshalber kaufen wir mal irgendwo bei einer Brennerei dann als Original sozusagen ein Fass, aber das machen wir dann halt als drei Buddies, die dann irgendwie mal ein paar Pullen dann pitchen werden. Ob es uns jetzt schmeckt oder nicht, das ist dann halt irgendein Fass, sage ich jetzt mal. Ne? Da haben wir das, da hast du die Evolution nicht unbedingt so vor dir, wie du jetzt sagst, ich probiere im Warehouse jetzt einen 20-Jährigen, der apfelbereit ist. Na, da kannst du ja probieren und sagen, schmeckt mir nicht, ich nehme ein anderes Fass. Wenn du aber so ein New Make kaufst, dann musst du ja quasi abwarten, bis er dir dann mal gefällt. Ja. Da sind wir zwei zu, oder wir drei, würde ich behaupten, zu ungeduldig zu sagen, wir warten jetzt hier 20 Jahre, weil mit 6 Jahren werden wir nicht abfüllen und mit 12 Jahren haben wir auch keinen Bock drauf. Also denke ich, wird es in die Richtung laufen. Und da muss man ja auch immer sehen, und ich spreche jetzt mal dieses Fassteilungsthema auch an, was natürlich in der ganzen Whisky-Welt gerade so ein bisschen hochbrodelt. Würde ich behaupten, ja, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein.
Alles gut.
Würde ich jetzt nicht wollen. Aber man muss sich ja einfach nur vor Augen führen, wenn ich etwas kaufe und ich fülle es nicht in 10, aber vielleicht in 20 Jahren ab, was passiert mit mir in 20 Jahren? Bin ich dann noch da? Ne? Was mache ich? Trinke ich noch Whisky, interessiert es mich noch, habe was für Lebensumstände und so weiter. Das ist natürlich auch immer ein großes Thema. Deshalb sind wir beim Whisky eigentlich eher darauf bedacht, dass wir in den Lagerhäusern ein bisschen umherwandern. Und wir haben jetzt den glücklichen Moment, dass die Fasspreise in die Richtung gehen, wo man wieder ein bisschen verhandeln kann. Ja, also man kann wieder mit den Jungs so nach 3-4 Pints da mal einen Handshake draufgeben und dann hat man dann einen guten Preis. Das ging natürlich in den Corona-Zeiten nicht, weil, wie gesagt, die Investoren haben sich dann so ein bisschen rausgezogen. Macht viel aus für die Bottler. Also wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr heißen Scheiß so finden. Wird natürlich jetzt nicht die Hälfte kosten, aber wir werden wahrscheinlich schon noch in einem Preissegment sein, wo es dann noch okay ist, sowas zu kaufen. Ja. Ja.
Die Möglichkeit besteht wieder. Das ist eine gute Message. Also ich meine auch, also mir geht das aus persönlichen Gründen genauso. Also ich bin Ende 40. Ich kaufe mir auch keine Fassanteile, die 15 Jahre irgendwo rumliegen müssen.
Ja, dann du weißt, was ich damit gemeint habe.
Ne? Der Lebensfall so ist da nicht gesichert. Ne?
Ja, und ich muss ehrlich sagen, von meiner Seite aus, wenn ich was probiere, dann weiß ich, okay, das ist jetzt perfekt zum Abfüllen. Ich würde es direkt machen. Ich kann aber wahrscheinlich nicht beurteilen, ob wenn ich was probiere, ob es Potenzial hat, in 5 Jahren gut zu sein oder nicht. Also da tue ich mich schwer. Deshalb lieber was kaufen, was jetzt direkt machbar ist, als irgendwie zu spekulieren, okay, das ist ein guter Preis, in 5 Jahren könnten wir es theoretisch machen. Aber ob es wirklich so sein wird oder ob das Fass irgendwie leckt oder irgendwie zu viel Holz bringt, das kann man nie wissen. Und deshalb sind wir da lieber direkt beim Kauf, botteln, wenn es fertig ist, wenn es wirklich gut schmeckt, und dann war es das auch.
Ja, und was machst du dann, wenn du es hast? Dann füllst du es ab und verkaufst es. Aber es wird dann so ein bisschen das beeinflussen, was wir uns aufgebaut haben, zu sagen, okay, wenn wir es abfüllen, dann schmeckt es uns und dann schmeckt es auch höchstwahrscheinlich den meisten Leuten. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, sonst würden wir eine Brennerei haben, die wir alle bedienen. Aber wenn ich so ein Fass kaufe und nach 15 Jahren sage, ja, jetzt habe ich das, jetzt muss ich es halt auch irgendwie abfüllen oder ich verkaufe es wieder. Also was mache ich? Ja, die meisten werden es abfüllen. Die meisten werden es abfüllen und dann schön reden.
Im schlimmsten Fall noch ein Finish drüber bügeln, damit man es irgendwie merkt.
Ja, das ist das Problem. Ne? Also das eine ist das Kaufmännische. Natürlich gebe ich jedem recht. Fair enough. Ich kaufe jetzt da 20 Fässer. Ich meine, es gibt genug New Make Contracts, die du machen kannst, wo du sagst, ich nehme halt dann 10 Fässer von dieser Sorte und 10 Fässer von dieser Sorte ab. Ich habe dann aber halt irgendwann am Tag X 10 Fässer von dieser Sorte und 10 Fässer von dieser Sorte und die fülle ich dann ab. Und dann nach dem vierten Fass wird es dann vielleicht auch langweilig für meine Fanbase.
Ja.
Und das ist natürlich kaufmännisch, ja. Aber wir denken ja immer noch so ein bisschen als, wir sind immer noch die Trinker-Dudes, ne? Die sagen, okay, was würde ich mir jetzt ins Glas schenken wollen? Und das suchen wir. Was schenke ich mir jetzt ins Glas? Nicht, was verkaufe ich dir? Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke.
Das ist ein schöner Gedanke. Und mich würde aber trotzdem interessieren, wie seid ihr dahin gekommen überhaupt? Also zu diesem, überhaupt erstmal Thema Whisky. Und zu eurem aktuellen Geschmack, also wie kam es dazu, dass ihr vornehmlich rauchigen Whisky mögt? Was gab es bei euch in der Jugend im Glas? Hat der Alkohol eine Rolle gespielt? Gab es da ausschließlich, keine Ahnung, sauren Apfel oder Wodka? Oder wie habt ihr euch dahin gearbeitet?
Ist ja bei den jungen Herren hier maximal 10 Jahre her, also da müsstet ihr euch noch dran erinnern.
Also ich kann von mir sagen, ich habe sehr viel Jackie Cola getrunken und die Geschichte, wieso ich Peat It mag, irgendwann habe ich, also ich glaube es war 2013, habe ich ein Whisky-Tasting-Gutschein bekommen als Geschenk zum Geburtstag. Da bin ich ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Sushi und Soul in München. Das war so ein Restaurant mit dem größten japanischen Whisky-Sortiment in Europa, würde ich
Ah,
sagen. Da
doch,
gab
ich
es
habe
auch
schon mal gehört.
Kurosawas, Yamazaki, Single Cask, Yuichi, alles Mögliche. Und da habe ich 2013 ein Tasting gehabt und später habe ich noch die Bilder gesehen. Und da war zum Beispiel der Yamazaki 2013 Sherry Cask dabei. Also der Whisky, der überhaupt die Japaner ins Visier gebracht hat und also von der Whisky Bubble von Jim Murray. Seitdem wollen ja alle Yamazaki und japanischen Whisky. Aber wir haben so ganz tolle solche Japaner gehabt. Aber was mich am meisten beeindruckt hat bei diesem Tasting war am Ende der Outback 10. Weil ich hatte bis dahin noch keinen Peated Whisky. Und dann habe ich einen Schluck Outback 10 gehabt und gesagt, okay, das ist was vollkommen anderes. Das liebe ich und so hat es bei mir angefangen. Und dann war ich auf Islay 2014 und seitdem bin ich jedes Jahr dort, zumindest einmal. Und ich bevorzuge einfach die dorfigen Whiskys. Aber das war der Liebesmoment.
Sehr schön. Sebastian, bei dir?
Ja, ich bin auch so ein typischer Jack-Trinker gewesen. Nach wie vor trinke ich noch gerne.
Wirklich?
Ja, wirklich. Irgendwann werden wir einen Jackie-Fass abfüllen. Ich garantiere es euch. Das werden wir machen, weil das ist irgendwie so das Alpha und das Omega, ne? Kann man sehen. Das ist so, da schließt sich dann der Kreis. Da haben wir angefangen, so, das, ja. Und dann tatsächlich hatte ich einen Kumpel, der hat immer gerne Glenfiddich getrunken. Ne? Der war so ein richtiger Scotch-Dude. Und wir haben dann mal so einen Deal abgeschlossen. Ich meine, da hatten wir gerade die Schule beendet und waren dann in der Ausbildung. Haben uns dann donnerstags, haben wir die als Kumpels immer zusammengelegt und eine Flasche von einer Brennerei gekauft. Wenn die uns dann geschmeckt hat, dann haben wir also quasi der Anfang der Brennerei, der Core Range. Und wenn der dann geschmeckt hat, dann sind wir auf einen 15er oder auf einen 18er. Und dann haben wir sozusagen über Jahre hinweg versucht, die ganzen schottischen Brennereien immer donnerstags. Wir haben es natürlich auch nie geschafft, die Flasche nicht leer zu machen, sondern das war dann immer Freitag hartes Arbeiten für uns. Aber es war halt einfach irgendwie der Deal, ne, zwischen Jungs. Ihr wisst, wie ich meine, ne? Das ist so nonverbale Kommunikation. Machen wir die Flasche leer, dann nickt jeder und dann, ja, so war das. Ja, und dann habe ich mich natürlich relativ gut eigentlich ins schottische Sortiment reingetrunken und habe mich dann relativ schnell in eine Richtung verliebt. Und das war natürlich auch dann die Peated-Richtung. Das war dann gerade Laphroaig bei mir, was dann so ein bisschen der Ausschlag gegeben hat. Damals der 15er, den es noch gab,
Oh ja.
den fand ich immer sehr, sehr lecker. Und der 18er war auch erschwinglich. Ich meine, das waren, glaube ich, 60 Euro, der 18er Laphroaig. In dieser Queens-Schatulle, wo es dann noch irgendwie gab, war schon eine gute Zeit, so, um so Zeug zu trinken. Da waren, ja, das war einfach so die Zeit, wo es dann losging. Und da entwickelt man dann irgendwann so einen Geschmack einfach, ne, mit der Zeit. Ihr wisst ja selber, ne, das, was früher einem geschmeckt hat, ist heute ein bisschen anders. Das, was früher einem nicht geschmeckt hat, dann könnte heute einem ja möglicherweise schmecken. Also man sagt ja, dass alle 7 Jahre so ein bisschen der Geschmack sich
Genau.
ändert. Und da gehe ich voll mit. Das sind auch so Dinge, ich trinke auch unglaublich gern einen Bourbon. Ich bin da auch so, also wie gesagt, das Jackie ist ja dann Tennessee und hat ja schon einen eigenen Geschmack. Also Tennessee hat ja schon so eine unverkennbaren Geschmack. Wenn du da Kentucky Straight trinkst, dann manche sind ähnlich, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Mashbill, aber wie gesagt, ich trinke auch einfach mal gerne einen schönen Bourbon. So ein Gläschen in Tumbler, da wirf ich dann auch mal einen Eiswürfel rein. Also ich sage euch ganz ehrlich,
Blasphemie.
aber das ist einfach so im Sommer, schöner Tumbler, Schlückchen Bourbon rein, Eis dazu, alles Tutti Frutti. Ne?
Der dritte Clan-Member, hast du gesagt, der ist in Japan, der heute nicht da ist, aber da machst du so deinen Whisky rein, als Standardgetränk wie hier Bier so gefühlt. Und von daher alles Highball, gut.
Genau.
Ich finde, ja, super, ne? Also Trinkkultur, warum sollte man, wir sind, glaube ich, beide nicht so sklavische Typen, wir trinken auch gerne Cocktails, weiß der Geier was, ne? Also von daher, vollstes Verständnis dafür, das so zu machen, wie man Bock hat.
Das ja, ist halt vielleicht so. Eine Empfehlung, weil ich habe jetzt Luffy gehört. Meine Entdeckung dieses Jahres ist der Luffy 12 für Travel Retail.
Ja, geil.
46%. Ich weiß nicht, ob ihr es schon hattet.
Nein.
Der hat tropische Früchte und wirklich, wirklich tollen Tee.
Okay.
Für 60 Euro ist.
Nein, den kriegst du für 40 inzwischen.
Ja, okay, dann werde ich gleich noch bestellen. Also, es ist wirklich, wirklich ein toller Whisky. Ich war sowas von überrascht, als ich ihn probiert habe. Das ist meine Top-Empfehlung aktuell.
Beam Suntory, ihr habt unsere E-Mail. Wir machen da die Kontendaten aus. Versteckte
Werbung. Also, wir wollen das erreichen nur in Fahrstärke.
Das Schöne ist, wir dürfen das ja. Wir dürfen ja für alles Werbung machen. Das ist überhaupt kein Problem und findet auch ab und zu mal statt. Bin ich völlig schmerzfrei. Was mich aber interessiert, ich meine, wir sind natürlich auch total wortspielaffin, deswegen Graham Good. Wie kamt ihr auf den Namen?
Graham Clan. Jetzt muss ich noch was sagen. Das bewegt mich schon die ganze Zeit, ne? Seitdem ich die erste Flasche von euch gesehen habe. Ich bin so seit 1994 diehard Wu-Tang Clan Fan. Und habe alle Platten zu Hause und weiß der Geier und ja, genau. Ich habe kein Wu-Tang-Tattoo auf dem Arsch, aber ansonsten bin ich da wirklich Riesenfan. Und auch das ganze Surrounding, habe alles mir irgendwie zu der Zeit, gerade in den 90er Jahren, geholt, was es irgendwie zu diesem Thema gab. Und deswegen bin ich da natürlich ganz gespannt zu erfahren, wie ihr auf den Namen gekommen seid und dieses Wortspiel. Das finde ich natürlich mega.
Also, ganz einfache und stumpfe Geschichte. Natürlich, ich bin auch ein Hip-Hop-Head. Boris ist schon ein bisschen Mettler, hört aber natürlich auch Hip-Hop. Und das war ja noch auch tatsächlich so eine Hip-Hop-Zeit. Da wurde noch nicht so gezeigt, was ich habe, sondern da wurde halt eher so auf die Probleme der Hood hingewiesen. Also noch so ein bisschen eine Message in dem Ganzen. Was natürlich schön ist, ne, wenn man das ein bisschen vergleicht auch zu der heutigen Zeit mit Hip-Hop. Aber damals war da schon auf jeden Fall die Message im Vordergrund und das hat mich dann auch immer gepackt. Die Lieder sind ja auch öfters mal ein bisschen düsterer, gerade die Wu-Tang-Sachen. Ne, das war auch Teil ihres Erfolges wahrscheinlich. Also wenn man sich überlegt, die erste Sache, die sie rausgebracht haben, haben sie da einfach dieses Tape an Hot 97 geschickt und die haben das abgespielt und später konnten die nicht mehr alle Telefone beantworten, weil jeder wissen wollte, was war das für ein Shit, den ihr da abgespielt habt. Das war Protect the Neck. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Die sind auch aus Null gestartet, so ein bisschen. Und ja, wir waren in Limburg und da haben wir schon ein paar ordentliche Drums drin gehabt und dann kam dann einer so auf dieses Wu-Tang-Wu-Drum, hat man sich hier so ein bisschen versprochen. Dann haben wir festgestellt, hey, das klingt eigentlich ganz geil, ne? Also so, wir haben auch tatsächlich, dadurch, dass wir ja öfters mal so Brennereien besuchen, kommen, also geschätzt jedes Mal einer aus der Brennerei und sagt, hey Jungs, ihr habt den geilsten Namen ever, weil sie dann halt dieses Drum direkt verstehen. Also das haben wir schon so oft gehabt, dass man, das ist ja auch die Zeit, die Leute, die jetzt da Wu-Tang gehört haben, die sind jetzt natürlich auch in einer gewissen Position dann, ne, vom Alter her in Brennereien, die dann was zu melden haben oder gewisse Entscheidungen treffen können. Also nicht mehr der das Fass wegrollt, sondern schon der sagt, welches Fass man kaufen darf. Und die kennen einen dann jetzt mittlerweile dann natürlich auch aufgrund des Namens. Also das war schon so ein Türöffner hier und da tatsächlich. Ja. Und wie gesagt, die Geschichte war sehr stumpf. Wir sind da jetzt nicht am Reißbrett gehockt und haben uns überlegt, was klingt am besten, sondern es war in einem guten Moment mit ein paar Drums im Kopf.
Ja.
Die Idee, düdüm, das war's.
Genau so muss es sein, aber ihr habt das ja noch weiterentwickelt. Ihr habt ja den Kosmos des Wu-Tang-Clans noch um die Grape Diggers erweitert.
Ja, genau. Also man muss ja auch dazu sehen, die Grape Diggers, das war ja die Gruppe mit RZA und so ein paar aus von Statsasonic. Das
Prince
war
Paul, ja, genau.
Genau. Und da, als wir zu den Trauben sind, ne, also gewechselt zum Cognac und zum Armagnac, war Grape Diggers eigentlich natürlich für uns ziemlich einfach. Ne? Sagen, okay, cool. Das passt ja auch irgendwie. Ne?
Ich muss euch kurz was zeigen. Ich habe vorhin, ich weiß nicht, ein paar Monate her, da habe ich ein altes Buch in der Hand gehabt. was ich länger, also Jahre nicht in der Hand hatte. Und ich mache das so auf und da fallen als Lesezeichen Konzertkarten raus. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt.
Yeah, die Grave Diggers.
Ich habe tatsächlich 1998 in Berlin.
Wie cool ist das denn?
Mit meiner damaligen Freundin.
Das ist ja richtig cool.
Auf dem Grave Diggers Konzert. Pfefferberg, genau, Berlin-Pfefferberg. 26.05.98. Und ich habe mir tatsächlich heute Morgen beim Sport vor der Arbeit, habe ich mir nochmal das Album zu der Tour, es ist schwer auszusprechen, The Pick, The Sickle and The Shovel, habe ich mir nochmal angehört, das Album heute Morgen auf dem Stepper, eine Stunde lang, um so ein bisschen den Vibe für heute, für unsere Session nochmal zu kriegen.
Da kann man halt auch wirklich ein bisschen steppen. Ne? Das war schon, es gab ja das eine Album, das heißt jetzt 6 Feet Deep, das hieß mal genau anders, das mussten die umnennen, aber das war natürlich schon 1-800-Suicide, das war schon so Songs, die einen bewegen, das war eine coole Zeit. Also wie gesagt, daher kommt so ein bisschen der Background natürlich, was das angeht, ja. Also, da sind wir auf einer Wellenlänge. Und man muss den Zuschauern jetzt aber auch erklären, dass du uns die Karten gerade gezeigt hast, weil wir sehen uns jetzt gerade hier im
Video. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich hab hier nur eine Eintrittskarte gefunden. Ne? Und ich sammle sowas nicht. Ne? Also, ich habe von meinen ganzen Konzerten, ich habe keine Karten mehr, obwohl ich früher sehr viel auf Konzerten war. Alles Mögliche, Rockkram, Indie, Hip-Hop. Ich habe Freunde, die haben ganz andere Musik gehört. Ich war auf diesem Forever Wu-Tang Clan Konzert auch in Berlin. Also ich habe Method Man, Redman schon gesehen, also ich habe viele schon gesehen, aber ich habe davon nichts mehr. Ne? Und das ist, wie gesagt, vor ein paar Monaten war das altes Buch in der Hand gehabt, purzelte so als Lesezeichen zu 3-4 so Karten raus. Wie gesagt, ich hatte es auf dem Schreibtisch liegen seitdem und habe ich natürlich dran gedacht und dachte, bring das mal mit und halt das mal hier kurz in die Cam. Weil
sehr, sehr cool.
Fand ich aber gut.
Ich poste das dann einfach bei Instagram mit, dann sehen es auch die Leute.
So machen wir das.
Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben ja gesagt, Podcast für uns, wir haben zwei typische Podcast-Gesichter, auf jeden Fall immer ohne Bild, deswegen kriegen wir das eben auf jeden Fall zur Visualisierung auch noch so hin. Sehr schön. Wo wir gerade beim Thema sind, würde ich gleich sagen, ich habe euch im Vorfeld gebeten, mal zu überlegen, ob es denn Lieder, Tracks gibt, die ihr gerne auf unsere Spotify-Liste packen würdet. Ja, wir haben eine kleine Musikauswahl, die man unbedingt hören sollte, wenn man Whisky trinkt oder auch so. Habt ihr was rausgesucht? Und wenn ja, was wäre das?
Seth hat gesagt, du wirst jetzt sicher einen Metal-Song aussuchen. Aber da kommt die Überraschung. Also mein Song, mit dem mich viele verbinden, also die mich ein bisschen mehr kennen, ist Still Dre.
Oh, geil.
Also, ich bin einer, der, wenn ich in der Disco bin oder in einem Nachtclub oder in der Bar, ich klebe an der Bar, ich bewege mich da nicht. Aber wenn dieser Song läuft, das ist die einzige Möglichkeit, dass man mich tanzen sieht.
Ah, okay.
Es gibt nichts anderes, aber der Song, ja. Das ist jetzt ein Geheimnis, Sepp, auf keinen Fall spielen, wenn wir uns sehen. Aber das wäre mein Song, ja.
Der Tim packt das hier live direkt auf die Liste.
Ich habe es schon draufgepackt, sehr gut. Ist auf jeden Fall ein Banger.
Ja.
Was denn bei dir? Sepp.
Also tatsächlich hatte ich so ein, zwei, die, aber jetzt, wo wir hier diese Grave Diggers-Verbindung haben, tatsächlich muss ich sagen, 1-800-Suicide, bitte auf die Liste drauf. Eines meiner Lieblingslieder, schon viele, viele Jahre. Ne? Man findet es nur leider ganz, ganz schwer mittlerweile. Bin mir nicht sicher, Spotify hat nicht alle Alben von Grave Diggers drauf.
Ja, aber der Track ist auf jeden Fall am Start.
Der ist am Start.
Das Problem ist tatsächlich, dass die haben das erste Album ist nicht auf Spotify, bis 6 Feet Deep. Das haben die irgendwie nicht drauf. Aber es gibt Leute, die das irgendwie so als eigene Playlist versuchen, bei Spotify wieder hochzuladen. Und Spotify nimmt das immer irgendwie runter. Also die ziehen halt irgendwie andere Quellen und bauen sich Playlists, nennen das dann Grave Digger 6 Feet Deep. Dann ist das da irgendwie ein paar Monate und dann finden die das bei Spotify und löschen das dann wieder, die Playlist.
Okay, ja, vielleicht ist das tatsächlich geblockt aufgrund des alten Namens. Wer weiß. Ja.
Ja, keine Ahnung. Aber cool. Sehr gut.
Sehr schön. Zurück zum Whisky-Thema, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, noch so...
War doch gerade so schön.
Ach so. Wenn ihr jetzt ein bisschen über Hip-Hop rumnörden wollt...
Nein, machen wir nicht. Machen wir ein andermal. Das machen wir mal persönlich.
Ich bin dafür zu spät geboren, auf jeden Fall.
Dich kriegen wir noch abgeholt, keine Sorge.
Nee, also ich bin totaler Hip-Hop-Fan und habe auch viel Hip-Hop gehört, aber ich bin halt tatsächlich irgendwie bei Protect Your Neck eingestiegen irgendwie, weil ich da gerade so um die 12 war und das direkt auch geil fand, aber ich habe mich halt nie zurückgehört. Also ich habe mich nie in die Vergangenheit gehört, habe immer ganz, ganz viel aktuelle Musik gehört, weil das für mich schon so viel war und ich bin halt irgendwie gefangen zwischen Hip-Hop, New Metal und Techno. Und da schlagen so wirklich drei Herzen in meiner Brust für alles. Ich war letztes Jahr auf einem Korn-Konzert, ich gehe regelmäßig auf Hip-Hop-Konzerte und habe halt auch richtig Bock, mal auf einen schönen Rave zu gehen. Das ist halt wirklich sehr, sehr divers, deswegen hatte ich nie so richtig Zeit, mich auch in die Vergangenheit zu arbeiten, zumindest Hip-Hop-mäßig nicht.
Aber ich war letztes Jahr auch bei Korn und das war wirklich ein tolles Konzert.
Oh, das war geil, ne? Also
ja. Ich dachte, die sind vielleicht ein bisschen alt geworden und bringen es nicht mehr, aber das war wirklich ein Knaller.
Ich wollte gerade sagen, ich habe anderthalb Stunden wirklich, ich bin richtig ausgerastet, es war so gut. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie groovy Korn ist, also wie viele Elemente die haben, das halt wirklich extrem vorangeht und du richtig, also das ist halt wirklich unfassbar gut. Ist mir da erst wieder aufgefallen und deswegen, ja, kann man auf jeden Fall machen.
Aber Sebastian, die wollen nicht über Hip-Hop reden, ne, und quatschen
ja,
über
Hip-Hop, ja. Ne? Ich wollte halt noch sagen, wir dürfen uns niemals in der Kneipe treffen, wir vier. Ne?
Das wird super. Ja, vielleicht, ich wollte tatsächlich eigentlich nach Hamburg kommen im Oktober zu Whisky Live. Hat leider nicht geklappt. Ich glaube, das ja irgendwie dann in diesem Jahr mal, oder vielleicht auch mal mit Limburg, da war ich auch noch nie. Das ist halt für mich irgendwie immer noch so, weiß ich nicht, die Entfernung ist halt wirklich weit. Und
wie weit hast du es von Limburg?
Ich glaube, das sind 700 Kilometer.
Ja, das ist schon ein bisschen weit, aber es lohnt sich. Also da kommen ja manche aus Asien angeflogen, nur für das Limburg-Wochenende.
Ich weiß. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite bin ich dann manchmal lieber so ein bisschen in diesen kleinen Delitzsch hier bei uns in der Nähe, wo ich halt natürlich auch unfassbar gute Sachen probieren kann, habe da quasi eine Auswahl, die ihresgleichen sucht und auf der anderen Seite fehlen da natürlich dann manchmal die aktuellen Bezüge. Aber es wird schon nochmal klappen auf jeden Fall. Wir müssen uns das nochmal fest vornehmen.
Man muss auch sagen, in Delitzsch hat der Jens Fahr seine Altstadtkneipe Nummer 2 in seine Whiskystube. 2000 offene Flaschen oder 2500, ich weiß gar nicht genau, und alles alter Scheiß.
Kommen wir halt mal zu euch. Was sollen wir machen?
Auch das ist eine gute Idee. Also das ist, lohnt sich auf jeden Fall, bei mir ins Wobei zu schauen.
Ja, also das wäre auf jeden Fall was. Messen. Ich habe gesehen, ihr wart jetzt in Nürnberg.
Ich glaube, das war unser Messekontingent für das Jahr.
Reicht?
Ich glaube, mehr machen wir nicht. Als Aussteller, als Besucher schon. Also Limburg ist immer gesetzt. Aber Nürnberg war super. Also es ist immer cool, wenn man Leuten seine Auswahl vorstellen kann und dann auch Feedback bekommt. Das ist ja das Beste. Und wenn die Leute dann auch die fragen, okay, wo soll ich anfangen? Und du machst so eine Reise von Bourbon, dann vielleicht Refill Sherry und sowas. Das ist schon ganz cool. Also ich habe es genossen und wir waren sehr busy. Ich glaube, am Samstag hatten wir nicht mal Zeit zum Mittagessen. Aber krass. Einfach die Interaktion mit den Leuten und die Gesichter, wenn sie was Cooles probieren, das ist schon wirklich ein Highlight für mich.
Man muss auch sagen, die deutsche Whisky-Szene ist sehr educated. Also das ist, man kann da schon tief reingehen, was halt auch extrem cool ist, wenn man mit den Leuten so tief sprechen kann. Mhm. Also kommen da keine Fragen, ist das jetzt ein Sherry Fass oder nicht, sondern die Frage ist eher, was für eine Art Sherry war dann das und so weiter. Also es macht schon großen Spaß. Da muss man sagen, ich kann jeden verstehen, jeden Aussteller, der dann von Messe zu Messe tingelt. Ne? Das ist ein tolles Gefühl. Nach 20 Jahren bist du wahrscheinlich, kannst du dich in die Tonne kippen oder kloppen, weil das macht dich dann schon kaputt. Aber ich kann jeden verstehen, ne? Aus der Sicht eines Ausstellers und aber auch aus der Sicht eines Messebesuchers. Es macht schon Spaß. Das ist schon ein schönes Erlebnis. Ja,
ist ja auch einfach eine Möglichkeit, mal Sachen zu probieren und eben genau mit den Menschen, die das abfüllen, herstellen, was auch immer, ins Gespräch zu kommen. Ne? Und ja, ich glaube, viele sind educated, aber ich glaube, diejenigen, die einfach in die Messe reinfallen, weil sie sehen, oh, Whisky-Messe, die gehen wahrscheinlich auch vorbei. Ne? Die schauen dann wahrscheinlich eher bei den großen Namen. Und diejenigen, die Bock drauf haben und die auch das Wissen haben, die schauen halt gezielt tatsächlich dann nach den Ständen, zum Beispiel wie eurem dann. Ich merke das immer, wir sind einmal im Jahr in Erfurt auf der Tarona, das ist auch eine relativ große Messe. Und wir stehen da für Artback, Glenmorangie, aber auch für Diageo. Und da kommen halt regelmäßig Leute vorbei, die sagen, ich hätte gerne ein Glas mit dem Artberg. Ja,
aber auch die müssen verartet werden. Aber auch die brauchen ihren, also die müssen ja auch dann da rangeführt werden. Ne? Von daher, ich finde das total super. Also Leute, die sich auf so eine Messe verirren und wenn es auch nur durch Bekannte ist, die sie da hingeschleppt haben, das ist doch dann der Inaugurationsmoment, wo man sagt, jetzt geht's los. Absolut. Jetzt ist vorbei mit Spielen.
Jetzt ist vorbei. Man muss ja auch mal das Große und Ganze sehen. Ne? Wir reden ja hier von einer Alkoholikermesse. Das heißt, da geht ja jemand hin und wir sind ja so. Also wir müssen ja unseren Frauen erklären, was machen wir da eigentlich. Ne? Also für die ist es wahrscheinlich so, mittlerweile nicht mehr, aber ich sage jetzt mal so ganz einfach betrachtet, okay, mein Mann, der geht jetzt auf eine Messe, da trinkt er jetzt einfach Alkohol und probiert sich durch und trifft da auf Leute, die auch mit ihm über den Alkohol sprechen. Ne? Also das muss man ja mal schon so sehen, von außen betrachtet. Ist ja schon super nerdiger. Wir befinden uns in dieser Nerd-Bubble. Ja. Ja, für uns ist das Lebenseinstellung, für uns ist das Geschmack, für uns ist das irgendwie dann doch so eine Art Verbindung auch mit den Leuten. Also man trifft ja von reich bis arm und von verrückt bis nicht verrückt alles an Menschen und Charakter, die man da auf der Messe findet oder eben in der Whisky-Szene. Wenn ich überlege, was für Freundschaften und Bekanntschaften da wir schon alle getätigt haben auf so einer Whisky-Messe. Wir würden uns stumpf in einem Restaurant an einem Tisch wahrscheinlich nicht verstehen, aber durch dieses Thema ist man irgendwie miteinander gekoppelt. Und das muss man ja auch irgendwie mal sehen. Ne? Das ist ja schon eigentlich, also wir stecken da drin, wir sehen das gar nicht, wir sind ein bisschen betriebsblind auch wahrscheinlich, aber von außen betrachtet, total crazyer Kosmos. Also feiere ich absolut. Ne? So dieses, man tauscht sich über alte Flaschen aus, über Labels, über den Flaschenboden, über den Füllstand, über Geschichten. Kennst
du dich da aus mit Flaschenböden?
Ja, mittlerweile kenne ich mich da sehr, sehr gut aus, ja.
Ich habe hier so eine Flasche, die ist relativ alt.
Müsste ich davor halten, sonst sieht man die nicht, wegen dem Hintergrund, oder?
Und da bin ich manchmal tatsächlich immer auf der Suche. Man sieht es jetzt tatsächlich
nicht. Nein, das erkennt die Kamera nicht. Aber ich
fokussiere mich richtig.
Du kannst mir im Nachgang das schicken
und dann
kann ich das gut zusammenbasteln.
Genau. Ich finde das total spannend, ne, mit diesen.
Der Tim hat gerade ein Black and White.
Ja, ich glaube 60.
Aber ihr habt doch den Jens in eurer Nähe. Der Jens ist da auch so ein richtiger.
Ich wollte gerade sagen, ich schicke dann meistens irgendwie auf schnellem Weg dem Jens eine WhatsApp. Manchmal bin ich auch einfach, ich meine, ich will ja auch nicht anderen auf den Sack gehen. Ne? Du hast irgendwie inzwischen schon ein paar
Come on.
Ich weiß, aber
Liquid Library.
Schon ein paar Flaschen angesammelt und das ist schon relativ häufig gewesen, dass mir dann so eine Tasche, ja, habe ich ja noch nie gesehen und ne, bring die mal das nächste Mal mit. Aber man will ihn ja auch nicht irgendwie andauernd auf den Sack gehen. Und manchmal ist es einfach auch schön, so eine Flasche Black and White aufzuknacken und denkt sich so, ja, also du siehst halt schon dieses einfache, stumpfe, schwarz-weiß gedruckte Label ohne das geprägte Goldene oben und so weiter, dann ist es natürlich schon super alt und dann steht noch ausländisches Erzeugnis drauf und so weiter und so fort. Dann weiß man schon ungefähr, wo man es einordnen kann, aber diese Puntmarks unten, ne, mit dem Flaschenboden, das ist ja natürlich eine Wissenschaft für sich.
Naja, da gibt es halt nicht so viele Glasproduzenten zu der Zeit und dann kann man es relativ gut eingrenzen. Das ist schon spannend.
Definitiv. Alte Flaschen. Sammelt ihr auch selber alte Flaschen, alte Abfüllungen von, oder seid ihr gerade inzwischen schon so weit, dass ihr sagt so, naja, nee, eigentlich haben wir einen Keller voll?
Alte Lagerhol in 16 Flaschen. Das ist für mich das heilige Gral. Also da gibt es verschiedene Varianten. Ja, White Horse, aber sogar bei White Horse hast du auch verschiedene Varianten mit Golden Letters auf der Seite oder nicht. Und die sind wirklich, wirklich gut. Ich habe letztes Jahr eine solche Flasche auf Eiler mitgebracht in die Distille und habe den Mitarbeitern probieren lassen. Ja, cool. Und die haben dann irgendwann gesagt, ja, lass uns doch vergleichen mit dem jetzigen. Und ich habe gesagt, bloß nicht, mach das bitte nicht. Aber die waren dann doch hartnäckig, haben wir gemacht. Und ja, leider schmeckt das Neue wirklich wie New Make. Also überhaupt kein Vergleich. Also du hast das gleiche Alter, gleiche Zusammensetzung wahrscheinlich, aber vollkommen großer Unterschied. Und deshalb, seitdem, wenn ich das zu einem guten Preis sehe, hoffe ich die mir, weil die kannst du immer aufmachen und einfach zu Hause genießen.
Was glaubst du, woran liegt es, dass das so unterschiedlich ist?
Ich glaube, die haben damals sehr viel älteren Whisky als 16 da reingepackt. Und mittlerweile haben sie das nicht. Mittlerweile ist es wirklich das Älteste, das ist 16 und alles. Und ja, sonst nicht viel anders. Und damals gab es schon viel Stock und da haben sie schon alten Whisky gehabt. Und ich denke, da damals hat er auch besser geschmeckt, in dem Sinne, dass er vielleicht viel länger fermentiert hat, also Fermentation Times und solche Sachen.
Andere Getreidesorten, die wahrscheinlich geschmacklich intensiver waren und nicht auf Volumen gezüchtet waren und so. Da gibt es ja ganz viele Fassqualität oder beziehungsweise nicht Fassqualität, sondern irgendwie eine größere Variation in den Fässern, weil man die halt nicht designt hat extra fürs Reifen und so. Ne? Da gibt es, glaube ich, ganz viele
nicht Facetten. Nicht Designs, dann vielleicht Hefesorten und solche Sachen auch. Also vieles, man weiß es halt nicht, weil die damals halt nicht alles aufgeschrieben haben. Und was man auch nicht irgendwie messen kann, ist Old Bottle Flavor. Vielleicht liegt es auch daran, dass die in der Flasche schon noch ein bisschen Reifung bekommen haben. Also das kann man ja nie beweisen, aber halt so ein Streitpunkt.
Was heißt Streitpunkt? Ich glaube, also was ja unstrittig ist, dass im Fass irgendwie diese drei Reifungen stattfinden und warum soll diese interaktive Reifung, die ja ein Bestandteil ist, in der Flasche nicht weitergehen? Du hast ja unterschiedliche chemische Komponenten und warum sollen die in der Flasche nicht weiterreifen? Ich glaube, da können wir jetzt auch so diesen Schritt Richtung französische Spirituosen machen. Beim Armagnac ist es, glaube ich, auch so, ne, dass die ja eine gewisse Zeit im Fass reifen und dann in so große Glasballons abgefüllt werden, um dann dort weiter zu reifen.
Cognac auch, genau.
Und Cognac auch.
Demijohns. Ja, ich meine, die sind nicht unbedingt irgendwie so zum Weiterreifen gedacht, sondern wenn die es probieren und sagen, okay, das schmeckt eigentlich so perfekt jetzt, dann nehmen sie es aus dem Fass raus. Oder wenn es an der Grenze ist zu den 40%. Das ist auch oft der Fall. Weil die Armagnac, die Armagnacs, die werden oft von Fass zu Fass gebracht und einmal im Jahr werden sie auch in so ein Gefäß gespritzt, über einen Schlauch aus dem Fass raus in ein Aluminiumgefäß und dann wieder zurück ins Fass. Das nennt sich, ich weiß es, Aerization, also dass die Spirituose Kontakt zum Luft bekommt und das machen sie jedes Jahr einmal, also die guten Produzenten. Und dadurch verlierst du natürlich viel an ABV. Und genau das, deshalb sind sie auch oft bei 42%, 43%, 40%,
ja.
Weil sie viel mehr, viel öfters Kontakt mit Luft haben.
Aber der Grund dafür ist es auch quasi die Oxidation, dass dann quasi mehr, dass es oxidativer schmeckt im Endeffekt.
Genau.
Ich meine, davon losgelöst, es gibt halt einfach einen chemischen Zerfallsprozess, ne? Das unterliegt allem, auch wenn es im Glas ist. Das heißt, irgendwas passiert da natürlich immer, auch wenn das natürlich viel, viel geringer ist mit einem verschlossenen Glasbehälter als in einem Fass, was irgendwie atmet. Ne?
Aber bei Armagnac ist es ja auch so, dass du, also die guten Produzenten oder die guten Negociants, also das sind Händler, die machen auch sehr aktiv Fassmanagement. Also bei Whisky hast du ja eigentlich, das liegt im Fass, du machst vielleicht einen Finish und das war's. Aber ein Armagnac kann durch, keine Ahnung, 3, 4, 5 verschiedene Fässer gehen in der Zeit, bis es in die Flasche kommt. Und das hilft ja dann auch, dass man ein bisschen Geschmäcker so bekommt, wie man es will.
Nun hat der Armagnac ja auch so einen kleinen Hype erfahren in den letzten, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren vielleicht. Nee. Vielleicht mit Corona so irgendwie, ne? Ist so ein bisschen aufgekommen. Glaubt ihr, das ist was anhält so? Was für so Spirituosen, also da muss ein bisschen offener sein. Die Hardcore Scotch Islander Nerds, die wir damit nichts anfangen können, ne? Also euch mal von euch abgesehen. Aber ich meine jetzt so diejenigen, die halt nichts anderes haben wollen, die können mit nichts anfangen. Aber so Spirituosen-Verrückte, für die ist das ja eigentlich auch eine ganz tolle Spielwiese wiederum an Aromatiken und Qualitäten, die sich da auftut. Glaubt ihr, das hält an, dass das sozusagen auch Zukunft hat, oder ist das nur so ein kurzer Hype?
Also meine Meinung für Armagnac, oder meine Meinung war, dass während Corona waren die Leute gelangweilt und da waren auch die Whiskypreise so hoch. Und dann haben wir uns gewagt und haben gesagt, wir fahren jetzt nach Frankreich. Sepp hat Cognac gemacht, ich habe Armagnac gemacht. Wir haben uns das alles vor Ort angeschaut und ausprobiert und dann waren wir auch begeistert, weil es gab solche Schätze, die man sich gar nicht vorstellen kann als Whisky-Nerd. So hat es angefangen und wie gesagt, die Leute waren zu Hause, die waren gelangweilt, die waren auch ein bisschen neugierig, neue Sachen zu probieren. Ja. Und da hat, glaube ich, dieser Cognac und Armagnac-Hype ein bisschen angefangen. Und jetzt ist es wieder ein bisschen runter, hätte ich gesagt. Also Sepp, du bist der Experte bei Cognac und French Spirits, aber so ist mein Gefühl. Also ich glaube, die Leute wollen schon, die haben sich schon durchprobiert, die wissen, was richtig gut ist. Das kaufen sie auch weiterhin. Aber die sind jetzt nicht mehr so neugierig wie damals, hätte ich gesagt.
Mhm. Naja, also man muss dazu sagen, das war natürlich viele, in Amerika war das eine große Welle mit dem Armagnac, weil die Bourbonpreise so explodiert sind und die Bourbon-Trinker und die Armagnac-Trinker, die haben im Armagnac, in manchen Armagnacs zumindest, so ein bisschen das gefunden, was diese Dusty Bourbons mit sich bringen. Ja, also ich rede jetzt nicht von den neuen Abfüllungen, sondern den Sachen, die halt schon ein bisschen Old Bottle Flavor in der Flasche waren und so, diese legendären Bourbons, und da konnte man mit dem Armagnac so ein bisschen einen Vergleich ziehen und hat dann halt irgendwie nur ein Drittel davon bezahlt, ne? Das war so der Anfang des Hypes. Das ist schon ein bisschen wie so viele Dinge nach Europa, obwohl es ja von Europa kommt, übergeschwappt, also wie so eine Art Reimport des Hypes, und da konnte man dann relativ gut erfahren, dass die Rum-Leute da relativ gut auf den Armagnac anspringen, weil die auch so Geschmacksspitzen einfach hier und da möchten oder gesucht haben. Und die Whisky-Leute waren so ein bisschen mehr auf der Cognac-Seite. Das hat man echt tatsächlich so ein bisschen fast messen können. Durch das zweifach destillierte Destillat ist der Cognac eher zugänglicher für die Whisky-Trinker und der einfache raue Brand, also nicht Rohbrand, sondern tatsächlich raue Brand, der viel mehr nah am Produkt ist durch den Column Still. Also die im Armagnac dürfen ja auch Pot Still brennen, machen aber, ich glaube, nur 2 bis 5 Häuser. Liegt aber daran, dass viele Armagnac-Häuser, die haben nicht den Brennapparat bei sich stehen, sondern da kommt so ein Dude vorbei mit einem Anhänger und auf dem Anhänger ist dann diese Potstill. Jetzt stell dir mal so einen Anhänger mit einer Potstill vor, das wird schon spannend. Ne? Also deshalb hätte der eine Potstill auf seinem Anhänger, würden alle wahrscheinlich Potstill brennen, aber einfach aus logistischer Sicht, ich weiß jetzt nicht, was der TÜV dazu sagen wird, aber auf jeden Fall funktioniert es halt mit der Columnstill ein bisschen besser und deshalb produzieren die meisten auf der Columnstill. Also das ist einfach, sage ich jetzt schätzungsweise heraus, dem Praktischen geschuldet. Ja? Da kommt halt einer mit einer Column Still auf dem Anhänger und brennt mir mein Zeug, weil eigentlich verdiene ich damit gar nicht mein Geld, sondern ich habe halt irgendwie eine Farm und mache dann noch Getreide und habe jetzt einfach irgendwie ein paar Reben und dadurch mache ich ein bisschen einen Weinbrand. Deshalb hat der Armagnac ja auch immer noch so diesen Ruf des Bauernschnapses, ohne dass das jetzt abwertend klingen soll. Aber im Cognac sind halt so die Big Five und da ist halt ein Konzern wie Hennessy am Start, der dafür sorgt, dass wenn du in irgendeine, Achtung, vielleicht müssen wir es rausschneiden, Bumsbude in Taiwan sitzt oder in Thailand dann, und du bestellst einen Cognac, dann kriegst du halt dort auch einen Hennessy. Weil die das dafür gesorgt haben, dass sie das bis ans Ende der Welt schleppen können und diese Marke groß machen. Oder auch dieses Produkt. Ja. Ne? Fluch und Segen zugleich. Viele im Cognac haben solche Contracts, wo sie dann sagen, okay, ich destilliere euch das Produkt so, wie ihr das haben möchtet, bei, nenne ich es jetzt mal Martell oder Remy, und dann liefere ich euch das. Dadurch habe ich natürlich immer einen Cashflow als Winzer oder Destillateur.
Ja.
Das machen, ich würde behaupten, mehr als die Hälfte. Die andere Hälfte, die hat möglicherweise immer noch Verträge, produziert aber noch selbst. also gleichzeitig noch für ihre eigene Produktlinie. Und dann gibt es halt wenige, nicht zu viele, die das komplett für sich machen. Und man muss sich vorstellen, da gehört halt einfach auch diese Distributionslinie dazu. Das heißt, ich brauche eine Flasche, ich brauche ein Design, ich brauche jemanden, der es abnimmt, ich muss es irgendwie ins Ausland verkaufen, ich muss am Computer sitzen können und wissen, wie gehe ich mit einem EMCS-System um, wie kriege ich das in die Welt und wie kriege ich das verkauft und wie mache ich das, dass hier nicht der Zoll vor der Tür steht. Ne? Also das sind ja Dinge, das müssen die auch erstmal lernen oder mussten die lernen und ja, das macht das Produkt halt Cognac so ein bisschen weltoffener als jetzt im Armagnac. Ne, da ist das immer noch schwieriger. Da scheitert es oftmals an diesen Distributionswegen. Also du kannst dort vor Ort, kannst du da irgendwie wie bei uns in so einen Winzerladen reinlaufen und dann haben die ja ihre Qualitäten. Aber außerhalb dieser Region oder außerhalb Frankreichs wird es dann schon schwierig, sowas zu bekommen. Das macht es dann auf eine Art limitierter, aber auf die andere Art müssen wir halt auch irgendwie arbeiten können mit dem ganzen Zeug. Ne? Also wenn ich ein halbes Jahr brauche dafür, dass der irgendwie mal versteht, wie ich jetzt das Zeug außerhalb Frankreichs verkaufen kann, dann wird es für uns halt logistisch auch ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Ja, damals, man muss sagen, das war schon so eine Spielwiese. Ne? Diese grüne Wiese, voll mit Produzenten, wo man sich was aussuchen konnte. Wo man an Türen geklopft hat und die dich gefragt haben, willst du was vor oder nach dem Weltkrieg probieren, so oder nach dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, je nachdem. Das war schon spannend und ja, da konnte man viel drauf aufbauen. Ja, also mittlerweile haben wir viele, viele Marken dazu gewinnen können und konnten natürlich für viele tatsächlich den deutschen Markt als stärksten europäischen Markt ich sag mal etablieren, ja.
Aber wie funktioniert denn sowas? Jetzt im Endeffekt sind irgendwie alle darauf aus, muss unbedingt Single Malt sein. Das ist ganz oft so diese, ne, also wer was Gutes trinken möchte, trinkt einen Single Malt. Wie bringt man denn Cognac und Armagnac jetzt wieder an die Menschen heran?
Die Karte.
Ja, das auch natürlich.
Ja, man muss sehen, was ist ein Cognac? Ein Cognac ist eigentlich eine Assemblage, also ein Blend aus vielen Jahrgängen, geschmeidig gebaut, mit 40 Volumenprozente und perfekt gemacht für diesen Trinker, der eigentlich Cognac mag. Das ist so die Geschichte des Cognacs. Ne? Da geht es eher um dieses Blending.
Ja.
Wenn da jetzt so ein paar verrückte deutsche Dudes kommen und an die Tür klingeln und sagen, hey, ich will einen Single Cask, dann wussten sie erstmal gar nicht, was fange ich denn damit an? Ja, also was mache ich denn damit? Soll ich jetzt wirklich ein Einzelfass abfüllen? Was wollt ihr denn damit machen? Ja, also man hat das ja so adaptiert vom Whisky-Bereich, dass man sagt, okay, ein Blick auf das Label und es verrät mir, was ich habe.
Ja.
Das ist beim Cognac heute immer noch schwierig.
Okay.
Du und ich, wir schauen auf ein Whisky-Label und du kannst in 2 Sekunden sagen, was du da hast. Schau auf ein Cognac-Label und du musst eigentlich den Produzenten anrufen, weil was ist denn XO?
Okay.
Ja, was ist da drin? Ich meine, XO, da haben wir jetzt eine Altersangabe von 10 Jahren, jüngstes Destillat. Ja. Aber wenn ich weiß halt aus der Erfahrung heraus, dass die Cognac-Häuser sagen, ja, aber bei uns sind 18-Jährige Cognacs drin. Das heißt, es unterscheidet sich halt echt extrem stark von Haus zu Haus.
Ja. Also, ja.
Bordage ist ja im Endeffekt jetzt auch nichts. Es ist zwar eingeschrieben in diese Gesetze des Cognacs, dass man das so nennen darf, aber es ist halt einfach auch 10 Jahre und älter. Also 10 Jahre ist so einfach so diese Grenze. Es gibt keine 20 Jahre. Du kannst das schon 20 Jahre draufschreiben, dann muss das Fass einfach 20 Jahre durchgereift sein. Also man muss nicht immer, das ist das Komplizierte am Cognac. Und weil du gefragt hast, wie bringt man das heute wieder an den Mann, das ist erstmal wichtig, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, so hey, wie funktioniert der Cognac überhaupt? Was,
ja.
Also wenn ich einen Jahrgang auf dem Cognac habe, ein Abfülldatum, kann ich ein Alter errechnen. Habe ich da aber Lot stehen, ist es keine Altersangabe, sondern die Altersangabe haben sie irgendwann mal verloren, weil sie das Cognac-Wachssiegel gebrochen haben an dem Fass, ja. Oder sie hatten nie eins. Ja, also ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, aber einfach nur, dass sie mal es verstehen. Dann kann ich gar kein errechnetes Alter haben, weil ich ja kein Ausgangsalter habe. Also dürfte ich ja auf ein Lot niemals eine Altersangabe schreiben. Das macht es ja schon schwierig. Das versteht ja schon wieder kein Mensch. Ne?
Also, aber das ist ja bei euren Abfüllungen oder auch ganz oft, dass der Lot draufsteht.
Da steht Lot drauf, genau. Und dann ist es im Endeffekt, da steht der Lot 76. Dann weiß jeder, der jetzt schon ein bisschen tiefer im Thema ist, das ist der 1976er, aber hat halt keine offizielle Altersangabe.
Ja,
das ist aber dem Cognac-Gesetz geschuldet. Wir alle kaufen Armagnac und Whisky und fragt jemand von uns nach, ob das auch wirklich so alt ist, it's all about trust. Ne? Also der Schotte, wenn du dem sagen würdest, ja, ist das auch 1976er, dann wird er dich aus dem Warehouse werfen, weil du anzweifelst. der im Armagnac dasselbe. Und der im Cognac, der muss es aber beweisen, weil die Regeln das so vorschreiben. Und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher für die. Ja, das muss man ja auch so sehen. Ne? Also wenn das Regelwerk so ein bisschen aufgebrochener wäre, dann wäre das natürlich auch ein bisschen geschmeidiger, weil die Leute, die Cognac kaufen oder Armagnac, das sind ja auch viele, die Jahrgänge kaufen. Ne? Dein Buddy wird irgendwie 40 Jahre, dann kaufe ich einen 40-jährigen Cognac. Dein Buddy ist 1976 geboren, dann kaufe ich keinen 1976er Whisky, weil dann müsste ich mich verschulden. Mhm. Deshalb kaufe ich einen Armagnac. Aber im Cognac wird es dann schon schwieriger.
Oliver, genau, nächstes Jahr 50. Das Thema damals. Wir waren einer der ersten, die wir als unabhängige Abfüller irgendwie Armagnac oder Cognac abgefüllt haben.
Ja, ja.
Und so kann man das an den Mann bringen. Also wir haben gesagt, wir haben was richtig Tolles ausgesucht. Wir hatten schon damals so ein bisschen Ruhe. Und dann haben die Leute auch gekauft. Und dann konnten sie, keine Ahnung, ein 66er Armagnac oder ein 58er Cognac für zwischen 200 und 300 Euro kaufen. Und damals waren das ja die verrückten Whiskypreise, wo man für sowas, keine Ahnung, 10.000 wahrscheinlich zahlen musste.
Das sind nur hinten dran, so, ne?
Oder zwei. Genau, und dann haben wir auch gesagt, wir machen Sachen, die sind in Fassstärke, die sind Singlefässer. Und bei Cognac und Armagnac ist es so, ist das alles auf 40% reduziert, deshalb für viele Whisky oder Bourbon oder Rumtrinker gar nicht akzeptabel. Und wir haben genau das Gegenteil gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen High ABV, Single Cask, coole Sachen, die wir persönlich aussuchen. Und so hat es angefangen. Und dann haben es auch andere unabhängige Abfüller gemacht. Und so hat sich ein bisschen langsam in der Zeit etabliert. Also überleg dir mal Maltbahn oder Whisky Jury oder keine Ahnung. Die sind alle Namen, die sind auch gesetzt. Die kennt jeder Mensch. Und wenn die einen Armagnac oder Cognac 50er, 60er Jahre herausbringen, dann wollen sie halt probieren. Oder mal alternativ Belgium. Also das ist, die stehen für Qualität. Und so hat sich, glaube ich, in der Zeit ein bisschen etabliert.
Wobei, ich weiß nicht, ob Single Casks sind, aber Cadenheads macht schon ganz lange Cognac auch.
Die machen das lange, Die machen das lange. Auch SSW, SWMWS, jetzt habe ich es genau. Die Jungs, die machen das ja auch schon lange.
Aber das liegt
Cadenheads,
ja...
Cadenheads hat ja diese Brennerei dann da... ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber die haben ja mit Cognac schon, die haben ja auch schon Maßstäbe gesetzt damals zu dieser Zeit, mit Alter und Preis vor allem. Das war schon ganz
cool. Und auch High-Proof, ne? Also das war dann, ich weiß nicht, ob es Fassstärke war, aber es war auf jeden Fall High-Proof. Also 50 plus und so gab es da auch schon.
Ja, das war dann mit Sicherheit Fassstärke. Es ist auch so, dass die im Cognac die Fässer jedes Jahr, also manche Hersteller mit ein bisschen Wasser versetzen, um das so ein bisschen zu diluten, aber halt mit einer gewissen Harmonie und das nicht, muss ich mir ja vorstellen, wenn ich jetzt das abfülle und ich will das auf 46%, dann wird dann am Schluss ein bisschen Wasser reingespritzt, der Tank dreimal durchgeschüttelt und dann kommt das in die Flasche und dann soll das irgendwie 10 Minuten später schmecken und wenn ich das dann dir noch mit DHL zusende und du reißt die Flasche gleich auf, dann kannst du eigentlich nur enttäuscht sein, weil das hat dich ja null harmonisiert. Ne? Mhm. Und das machen die ja natürlich über die Jahre, dass das Ganze so ein bisschen dann sich angleicht und halt trotz allem reduziert wird. Ja, das ist schon ein großes Thema. Deshalb ist es auch schwierig, dann hier und da mal ein paar High Proof zu finden oder Fassstärke. Und dann muss man halt auch unterscheiden, ist das Fassstärke oder ist das natürliche Fassstärke? Ne? Das ist in Frankreich dann auch so ein Begriff, weil wenn der immer Wasser reinfüllt, dann ist es ja am Ende trotzdem Fassstärke. Da sind wir uns alle einig. Ja, weil es kommt aus dem Fass. Also das, was am Schluss abgefüllt wird, ist die Fassstärke. Und dann gibt es halt Natural Fassstärke. Das ist dann, was war denn da damals drin? Habt ihr da jemals was reingemacht? Und wenn nicht, dann ist es Natural. Ansonsten ist es nur Fassstärke. Ne? Also man muss da schon unterscheiden. Ne?
Boah, das ist ja anstrengend.
Das ist aber, das ist hier bei der Billy Walker, das hat der André Haberecht mal gesagt. Der Billy Walker, der hat ja auch Fässer zusammengekippt bei Glendronach und so, weil der halt Platz sparen wollte. Und es ist dann am Ende Single Cask. Und du wusstest nicht, ist es wirklich, also es war halt nachher ein Single Cask. Also der hat nicht verdünnt, sondern der hat nur sozusagen, um Lagerabstand zu verringern, Fässer zusammengeführt.
Ne? Aber das ist ja wie diese Apfelserie damals, wenn ihr, ob ihr das noch kennt, Lonnach. Das waren ja immer die quasi eigentlich...
für 100 Euro, 45 genau. Jahre.
Und das waren ja aber immer Fässer, die underproof waren, die dann zusammengekippt wurden, um wieder die 40 Volumenprozente zu erreichen. Ja, immer dieses Lonnach-Ding, ne? Das war ja unfassbar gutes Zeug.
günstig, vor allem günstig. Frankreich war ein Riesenmarkt dafür, da habe ich die Dinger alle immer gekauft. Da war so ein Bunner, ich glaube 45 Jahre alt war der für 100, 120 Euro oder sowas. Das war.
Na, hau ab, komm.
Doch, wirklich. Muss ich dir,
kannst
muss
du
ich dir sagen.
Kannst du
die
Flasche mitbringen, wenn wir uns sehen?
Ah, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind leider vorbei, Jungs.
Ja, wirklich so. Gerade noch, also was mir gerade noch in den Sinn kam, du hast gerade die SMWS-Abfüllung, dass die auch Armagnac hatten, bietet sich ja an, weil die waren ja früher in Hand von LVMH. Von daher kommt da wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser französische Einschlag, dass die dann das auch abgefüllt haben, also Armagnacs und Cognacs eventuell. Und was mir noch gerade eingefallen ist, ist, dass als ich so auf Armagnac gestoßen bin, beziehungsweise französische Spirituosen eher, was mich tatsächlich total beeinflusst hat, war wirklich Serge, der da, jetzt müsst ihr mir helfen, ich habe keine Ahnung, wie das ausspricht, Valentin Tersinier.
Ein bisschen Musik, du musst das mit Musik machen.
Ja, Alter, ich, wie gesagt, Französisch.
Ihr seid so weit oben, da gibt es keine Musik mehr in der Sprache, da wird hart gesprochen.
auf jeden Fall der Ordage. Und hat irgendwas geschrieben gehabt von, weiß ich nicht, schmeckt wie Beaumont 1976 oder 1966, irgend sowas. Und daraufhin habe ich mir so eine Flasche bestellt, weil ich dachte so, hey, naja, für 90 Euro kannst du dir mal gönnen. Und habe das probiert und bin halt wirklich komplett vom Glauben abgefallen, wie komplex das war und wie krass das war. Ja, und dann kommt absolut. Das auch noch in so einer fucking Holzschatulle an. Und also ich war wirklich begeistert und das war so für mich dieser Einstieg schon relativ zeitig irgendwie. Und das hat mir.
Und ganz kurz. Und nicht in so einem Sarg für Arme, so wie bei Glenfarclas die Holzkisten, sondern wirklich richtig Holz.
Ja, ja.
Buche und schick und mit tollen Scharnieren und allem. Ne?
Also. Und das hat mir aber wieder gezeigt, was für eine krasse Macht oder was für eine krasse Auswirkung Whiskyfahren hat. Wie ist denn das für euch? Weil ich sehe immer tatsächlich, also eure Abfüllungen, die, also wenn sie mal unter 90 sind, ist das selten, aber meistens über 90. Also das heißt, ihr trefft mit euren Abfüllungen auf jeden Fall auch immer oder oft den Geschmack von Serge. Merkt ihr das auch, dass das so eine Auswirkung hat oder gehabt hat bisher?
Also Boris darf gleich darauf antworten, ich muss aber einen Spoiler noch nennen. Und zwar, wir sind zu blöd, dass wir das immer vorab schicken. Ja, also meistens ist es so, dass Whiskyfahren rauskommt und wir die Flaschen dann aber schon abverkauft haben. Das heißt, es hat für uns keinen Werbeeffekt, wenn wir das so machen wollen würden. Dann müssten wir es vorher schicken.
Also ihr macht das falsch rum.
Ja, wir sind immer so, hast du es hingeschickt? Ah ja, vergessen. Ja, morgen ist Release. Okay, lass nächste Woche hinschicken. Und dann lässt sich der Serge natürlich auch Zeit. Der wird ja quasi bombardiert von Leuten mit uns. Ne? Und dann irgendwann kommt es 4 Wochen später und dann kriegt es, ja, ich würde mal behaupten, der Geschmack von Serge und aber auch umgekehrt. Ich kann mich auch an ihm so ein bisschen orientieren. Mit Ruben genauso bei Whisky Notes in Belgien. Der ist sogar hier und da ein bisschen strenger auch, was gerade Armagnac und Cognac angeht. Ne? Da gibt es auch eine gewisse Geschmacksrichtung, die ihm nicht schmeichelt. Genau, also das nur vorab, wollte ich nur sagen. Es hat keinen Werbeeffekt auf uns, weil wir zu blöd sind, um das zeitig zu schicken.
Ja, Anfänger.
Nee, das ist echt so. Also wir sind zu zweit und dann denkt immer der andere... Sepp hat geschickt, dann frage ich ihn, hab's geschickt. Nee, ich dachte, du schickst was raus und dann haben wir es zu spät. Und dann, also bei Serge ist es ja so, der macht es immer nach Batches. Er trinkt jetzt irgendwie eine Woche bei Nevis oder nächste Woche gibt es irgendwie European Whiskys, dann weißt du ja nie, wann das rauskommt.
Mhm. Aber das heißt, die Idee finde ich auch total gut, wenn man sozusagen das liest, ne? Dass man dann nicht immer so alles durcheinander hat, sondern dass man irgendwie so ein Line-Up hat, was irgendwie in sich so ein bisschen Stimmigkeit bringt. Und dann liest man sich das auch gerne durch einfach so, ne?
Ja, finde ich auch gut. Also ich orientiere mich selber auch dran, weil ich weiß, mein Geschmack ist ähnlich wie seiner. Wenn es jetzt vor allem um Fassauswahl oder sowas geht oder wenn er über tropische Früchte spricht und sowas, dann will ich das genau probieren. Also du hast ja gesagt, dieses Valentin Tersinier Ordage. Wenn ich das lese, dann glaube ich, mir auch die Flasche und will die direkt probieren. Und deshalb, klar, wir haben auch, als ich das erste Mal in Armagnac war, habe ich natürlich erstmal geguckt, welche sind von sehr gut bewertet. Da gehe ich zuerst hin und probiere mich
Ach
mal
krass,
durch.
ja.
Aber zum Beispiel der Fall mit Orion, der so Händler ist, das war einfach Zufall, dass ich da gelandet bin. Und dann habe ich direkt 4 Stunden im Lager mit dem Besitzer verbracht und 2 Abfüllungen ausgesucht. Und das Gute ist, wie Sepp gesagt hat, jeder dort kann eigentlich, oder fast jeder, zu 90% können die abfüllen, bottlen, Fass, Labels machen und direkt auch nach Deutschland schicken. Und
Das ist
man
natürlich
muss auch
cool.
keine 400 Flaschen kaufen, sondern man kann eine kleine Charge nehmen von 100 Flaschen und gucken, wie der Markt darauf reagiert.
Aber du hast gesagt, du bist ja hast probiert und so weiter und so fort. Du entscheidest das dann nicht allein. Ihr macht das schon zu zweit oder zu dritt. Oder wie funktioniert das, eure Auswahl? Also nimmst du dann irgendwie Samples mit oder
Genau.
wie läuft das?
Also eigentlich genau. Immer mit Samples. Wir kaufen nie blind. Und wir probieren es. 2/3 muss zustimmen, weil es ist ein bisschen schwierig, manchmal nach Japan zu schicken. Wenn wir irgendwie ein bisschen unsicher sind, dann schicken wir auch rüber. Oder wenn wir wissen, okay, wir reisen nicht nach Japan, dann probieren wir uns zu dritt. Das war zum Beispiel der
Ja.
Fall mit dem Craigmore, den wir rausgebracht haben.
Ja.
Haben wir zusammen ausgesucht, aber meistens Samples, dann entweder ich und Sepp probieren es so wie jetzt auch in einer Zoom-Session oder Teams oder was auch immer. Probieren wir uns durch, machen unsere Favoriten, sprechen mit Japan und dann, wenn er zusagt. Also er hat mittlerweile auch Vertrauen in uns. Wenn wir sagen,
Ja.
hey, das ist richtig gut, dann ist er auch dabei.
Ich meine, das ist ja auch gefährlich, ne? Wenn man, sagen wir mal, dem emotionalen Zauber eines Fasskellers da unterliegt und da rumrennt und dann begeistert ist von der Familie und wie die das da machen und da eigentlich, wie gesagt, mit dem Herz da komplett gefangen ist und schmeckt alles.
Absolut.
Ne? Und
Deshalb nehmen wir immer mit. Also deshalb,
sehr gut.
wenn ich reise, habe ich immer Sampleflaschen mit. Dann sage ich, hey,
Ja.
füll bitte ab. Dann nehme ich es mit und dann probieren wir es nochmal zu zweit, in Ruhe, zu Hause und dann können wir entscheiden.
Das kennt ja jeder aus dem Urlaub, auch wenn man kein Whisky-Trinker ist.
Ja, den
Du
Flaschen
bist,
Wein, die man mitnimmt und denkt so, ah, oh, das ist wie eine Plörre, wenn man wieder zu Hause ist.
trinkst an der Strandbar irgendwie den
Ja.
schönsten französischen Weißwein und zu Hause ist der, naja.
Absolut, absolut.
Sehr gut.
Was gibt's denn? Also, ihr habt vorhin gesagt, ihr habt eigentlich gar nicht so einen richtigen Plan, was ihr macht, aber gibt es schon so etwas Absehbares für 2026, was eventuell noch kommen könnte von euch, was ihr schon vielleicht, also natürlich nur, wenn ihr möchtet, blicken lassen könnt und dürft und wollt?
Ihr dürft spoilern hier.
Oh,
Sepp,
Schweigen im
du
Walde.
darfst. Kommt gar nichts hier. Wir gucken
Naja,
hier in so
also.
zwei Eisbärengesichter, ne? Also Eisbären, die haben halt keine Regung. Man weiß nie, greifen sie an, sind sie friedlich, die sehen immer gleich aus, ne?
Die sind immer lieb.
Gucken
Zumindest
einfach nur.
bis die Tatze kommt. Ja,
Ja, genau, so ungefähr.
ja, eine Sache kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern. Die ist nämlich schon im Container unterwegs. Und zwar für die Rumfans haben wir zusammen mit Richard Seal einen Original Foursquare abgefüllt.
Oh, geil.
Genau, also kein Foursquare mit unserer Maskenserie, die wir da immer rausbringen mit verschiedenen Rums, sondern tatsächlich ein Original Foursquare. Und der befindet sich jetzt gerade auf dem Weg nach Europa und sollte eigentlich Ende Februar ankommen, sodass wir da irgendwann Mitte März wahrscheinlich mit an den Start gehen können. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo wir jetzt die letzten Monate daran gearbeitet haben. Das war schon ganz geil. Man muss sich ja vorstellen, aus Barbados erstmal das Sample hierher oder mehrere Samples, dann durchprobieren, sagen, okay, das ist das Gute, dann wieder zurück und so, also nicht zurückgeschickt, aber zurück mit der E-Mail und dann hin und
Ja.
her und ein Label rausbauen und dann sollte das ja eine originale Foursquare-Flasche werden und so weiter. Ja, schon ganz geil. Ist halt 100% tropisch gereift, ne? Das ist eine ganz tolle Sache.
Von
Genau.
welchem Zeithorizont sprechen wir denn da? Also vom wirklich, wir haben die Idee, wir würden gerne Foursquare abfüllen, Kontakt etc., bis im Endeffekt wahrscheinlich hoffentlich die Flasche bei euch ist. Wie lange dauert das ungefähr?
Ich würde sagen, das ist immer so ein halbes Jahr, bis dann das Ding in die Flasche kommt, plus Lieferzeit. Ja, ungefähr. So kann man sagen. ist so die Norm. Also wenn die Projekte, die wir jetzt dieses Jahr besprechen, die werden mit Glück Ende dieses Jahres noch kommen oder wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres. Ja, okay. Das sind einige Sachen, die wir jetzt auf dem Tisch haben mit Konzernen, wo wir Kooperationen wieder machen. Ihr habt es ja schon öfters mal gesehen mit uns. Wir haben jetzt einen Makersmark gemacht gehabt, zwei Stück. Ja. Da wird ein neuer Makersmark kommen, da haben wir ein Fass ausgesucht. Der dritte im Bunde sozusagen, das wird auch dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch auf den Markt kommen. Einen Willet bringen wir raus, einer von den Legendary Willets hier mit Purple Tops. Ne? Wer noch die alten Willets kennt, der weiß, worüber ich rede. Also es wird zweistellig vom Alter, aber natürlich dementsprechend, ihr kennt die Willet-Preise, wird es kein Schnapper.
Ich kann sagen.
Ja, also das ist natürlich der Nachteil, aber es ist gleichzeitig dann auch, wenn man Bourbon liebt, sein Geld wert. Ja.
Willet-Fans werden das
wertschätzen. Auf jeden Fall. Vor allem in Europa wird es, also Le Maison de Whisky hat ja auch einen guten Draht, die machen ja auch hin und wieder ein paar schöne Sachen. Wie gesagt, wir hatten da auf dem Tisch 12, 13 Samples.
Mindestens.
Ja, und dann haben sie da die Tür noch aufgemacht und gesagt, hey, guck mal, hier haben wir auch noch Rückstellproben von Fässern und so. Und dann war das so eine wilde Session und da haben wir dann immer, muss ich vorstellen, wir sind da sehr stumpf, wir haben da so eine Reihe von Gläsern und was uns dann gefällt, schieben wir vor. Und da, was dann am Ende übrig bleibt, wird dann nochmal miteinander verglichen, dann wird wieder vorgeschoben und am Schluss bleibt ein oder zwei übrig. Und bei dem entscheiden wir uns dann. Und nehmen dann gleichzeitig aber noch Proben mit. Das sind aber keine Warehouse-Sessions, das sind wirklich so am Tisch mit dem Glas. Ne? Warehouse muss man sich vorstellen, ist es natürlich kalt, je nach Witterung. Der Whisky schmeckt dann auch mal anders. Nach 20 Whiskys schmeckt sowieso der letzte immer am besten und so weiter. Ne?
Ja.
Wenn man dann aber schon am Tisch sitzt und so eine Session macht, dann ist es eigentlich relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Ja, genau. Ja, also, es war genug gespoilert. Mit den Scotch-Sachen lassen wir euch noch ein bisschen zittern. Da kommen noch ein paar schöne Sachen, wo wir dran arbeiten. Aber wie gesagt.
Und vielleicht wann kommt der erste Mezcal?
Kannst du mir mal ein Ticket nach Mexiko bezahlen? Dann fliege ich da mal rüber und gucke mal, ob ich da jemanden finde. Nee, also Mezcal. Boris, ich meine, wir lieben das Multiverse, ne? Das wisst ihr ja. Wir haben da Rum, Armagnac, Cognac, Calvados haben wir noch keinen auf unserer Agenda stehen. Haben wir noch nicht gemacht.
Aber wir haben noch einen Calvados hier, den wir mit dir, Sebastian, probieren wollen. Ursprünglich war ja die Idee, wir haben vor 3 Jahren irgendwann mal ein Sampleset rausgebracht und da war ein Calvados dabei. Und da haben wir damals schon geschrieben, lass uns den gemeinsam probieren und gib du uns mal so ein Calvados Deep Dive. Und das haben wir nie geschafft. Also erstens waren wir total, also Olli und ich, total lazy, weil wir es irgendwie tatsächlich nie so richtig dann wieder auf den Schirm gebracht haben. Und dann ist es irgendwann in Vergessenheit geraten. Also irgendwann müssen wir das mal noch machen. Das ist jetzt inzwischen, glaube ich, 3, 3,5 Jahre her, dass wir den rausgehauen haben. Irgendwann schaffen wir das bestimmt mal noch.
Das schaffen wir noch, ja, das schaffen wir.
Die werden ja auch nicht schlecht, die Samples. Nein, also ich frage Mezcal deswegen, weil wir haben ja eine einzige Flasche rausgebracht als Dramgood Podcast, unseren zum 6-Jährigen. Und das war halt ein Mezcal. Also kein wirklicher Mezcal, weil in Deutschland gebottelt, wir haben den nämlich selber gebottelt bei mir in der Küche. Aber es ist sozusagen ein von der Machart her ein Mezcal, den wir über Spheric Spirits nach Deutschland geholt haben.
Ja, also traditionelle Herstellungsweise in Mexiko.
Ja. Aber ich habe auch einige probiert, die schmecken wirklich gut. Aber da muss man halt wirklich gucken, ob auch mein Geschmack oder unser Geschmack der Masse entspricht, weil wir stellen schon so ein bisschen verrücktere Sachen. Und ich weiß nicht, ist euer Mezcal ein Pechuga oder ist es ein normaler, also ohne Fleisch destilliert?
Er ist ohne, also es ist kein Pechuga.
Also vegan.
Es ist vegan, aber es ist mit einer wilden Agavensorte gemacht. Also ist schon was sehr Besonderes. Madre Cuiche, wild gewachsen. Das heißt, das Ding ist auch quasi eine Rarität, weil es kaum noch wilde Agaven gibt. Also die Leute, die noch auf ihrem eigenen Land wilde Agaven wachsen haben, ich glaube 15 Jahre oder so braucht die Madre Cuiche, bis die reif ist.
Ja.
Das heißt, da gibt es halt einfach nicht mehr viele von. Und dementsprechend ist es schon eine Besonderheit. Die Jungs von Spheric Spirits haben davon so 200 Liter Kanister oder Batches irgendwie eingelagert und hatten noch so einen Rest von 20 Litern übrig. Und ich hatte 25 Liter, genau. Und ich hatte den Benedikt, als ich im Urlaub in Kroatien war, angerufen. weil ich was wissen wollte. Ich hatte so ein Buch über Mezcal gelesen, ich habe irgendwas nicht verstanden und dann habe ich ihn angerufen, weil ich wusste, der war ja in Mexiko selber. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, eine Stunde telefoniert, dann meinte er, ich habe übrigens 25 Liter noch rumliegen, die könntet ihr so haben.
Ja, und genau, wenn jemand sich auskennt mit Spirituosen, dann ist es beleidigt. Also vollkommen cooler Typ.
Ja, und in dem Fall habe ich kurz meine Frau gefragt, ob ich mal irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann. Und dann habe ich einen Tim angerufen, ob wir nicht ein Bottling machen wollen. Und dann, ja, dann haben wir halt so eine, wie gesagt, 50 Flaschen, halbe Liter, war so schnell verteilt. Das war jetzt kein in dem Sinne professionelles Projekt, sondern wie gesagt, in der Küche auf Flaschen gezogen, hier beim irgendwie Pauser weiter bei so einer kleinen Druckerei die Labels gedruckt, Flaschen ausgesucht. Wir haben es mit Liebe und Spaß gemacht. Und
gibt es noch eine Flasche? So fängt es an. Hobby und mit viel Liebe.
Ich würde gerade sagen, also, es gibt noch Flaschen, aber die sind halt tatsächlich das, was wir uns zurückgestellt haben, so ein paar. Aber ich habe aktuell eine offen, also wenn ihr probieren wollt, ich schicke euch gerne was zu.
Ja, würde ich gerne mal so ein Sample probieren, ja.
Machen wir auf jeden Fall. Kriegen wir auf jeden Fall
hin. Oder nehmen wir mit nach Limburg.
Ja.
Du weißt, Limburg. Nee, wir sagen immer, wir nehmen was mit nach Limburg. Und dann ist
das gefährlich, glaube ich. Das ist, glaube ich, schon gefährlich.
Ja, nein, es geht nur darum, wir schaffen das schon gar nicht mehr. Dass dann,
ich wollte gerade sagen,
dann Limburg immer
was auszumachen ist eigentlich, also weil du bist, glaube ich, also von dem, was ich mitbekommen habe, also ich kriege das ja tatsächlich über Social Media einfach nur mit, was ich da mitbekommen habe, ist Limburg Stress.
Limburg ist Stress, safe.
Das ist also so und das hält mich auch so ein bisschen ab, weil ich bin gern entspannt. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich mal richtig Bock, so einen Deep Dive zu machen und halt wirklich einfach mal, also von daher, eigentlich steht es auf der Liste, müssen wir auf jeden Fall machen.
Bucketlist ist da so ein Ding.
Ja, das stimmt. Ich habe mal noch eine andere Frage an euch, weil wir haben die ganze Zeit jetzt über so super positive Sachen gesprochen und wir Deutschen meckern ja auch gerne.
Aber wir sind irgendwie so die Leben- und Leben-Lassen-Typen. Es gibt Entwicklungen, die finde ich jetzt spannend.
Was ist denn die spannendste Entwicklung deiner Meinung
nach? Die spannendste Entwicklung finde ich diese Fassprojekte, nicht in Schottland getätigtes Fassprojekt. Man, so ein bisschen der Couvreur-Style, den man so kennt, aber ein bisschen kleiner gedacht.
Aber im größeren Maßstab, also schon so, dass man sagt, okay, wir kaufen, weiß ich nicht, 5 Fässer. Also wir haben zum Beispiel irgendwie so ein kleines Fassprojekt hier mit ein paar Freunden.
Ja, ihr macht das ja nicht kommerziell in dem Fall.
Nee, absolut nicht kommerziell, nur für uns. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja, das ist...
mir geht es dann nur um die Transparenz, aber da muss ich ganz klar sagen, da nehme ich mich jetzt als auch Indie-Bottler raus und rede jetzt einfach nur aus meiner privaten...
Absolut, genau.
Trinkersicht. Ne? Also okay. Wie gesagt, wir wollen... obliegt niemandem von uns, aber das ist eine Entwicklung, die finde ich ziemlich spannend, weil ich eigentlich so ein Transparent-Dude bin. Also ich stell dann auch dem Destillateur gerne einfach irgendwelche weirde Fragen, um's zu wissen. Und wenn ich dann aber irgendwie so im Blinden stehe oder im Nebel mich da durcharbeiten muss, dann wird's schon uncool für mich. Das ist einfach so mein Feeling. Mhm. Genau.
Kann man sich auch einen schottischen Blend kaufen, ne? Ist man auch im Nebel.
Ja. Hey, wobei da man auch mittlerweile
sehr viel weiß. Ne? Ich wollte damit sagen, dann kann man sich auch eine richtige Brand kaufen mit einem Alter drauf und die ein bisschen mehr.
Schau mal, Kompassbox beispielsweise. Die machen auch den Zauberkessel und rühren das dreimal um. Ja? Aber am Schluss, und da kriegen sie ja Ärger für, da schreiben sie ja drauf: 15% Glanisch, 17% Kalila und so. Eigentlich voll geil, weil du als Whisky-Dude möchtest genau das wissen. Ich hab
Jahresringe. Also auf der Homepage hast du noch die Jahresringe. Genau. Das heißt, du weißt auch noch, wie alt er ist.
Aber ich schon ganz cool. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ich hab heute hier was damit. Man sieht es wieder nicht. Aber du weißt, was es ist.
Die Thompson Bros, ja. Die machen auch ganz, ganz... Das ist eigentlich... Das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung.
Ich finde, das ist im Endeffekt wirklich reizt es das, was wir alle aus Kindheitstagen von der Kinderüberraschung kennen, transportiert ins Erwachsenenalter mit Spirituoseninteresse Und ich habe heute die 2 Flaschen bekommen. Ich konnte mich halt auch nicht zurückhalten, diese Dinger aufzureißen.
Ich glaube, der Tim ist irgendwie spielsüchtig. Das ist schon
ich wollte gerade sagen.
Der hat sich die 4. Flasche gekauft in sehr, sehr kurzer Zeit.
Der sagt jetzt, das ist wie in der Kindheit, aber eigentlich ist es totales Gambling. Absolut. Das ist so, ich kaufe 6 Flaschen und wenn davon 4 geil sind, dann habe ich ein dickes Geschäft.
Jackpot!
Aber Hardback macht es ja auch mittlerweile. Also die haben ja das gleiche Konzept irgendwie einfach gemacht. Einmal Mystery Box, kaufst dir für 100 Euro 4 Flaschen Hardback und die waren meistens auch ziemlich cool. Also im Endeffekt, die wollten natürlich die Leute nicht enttäuschen. Aber die Thompson Brothers haben es zuerst gemacht.
Ja, also ich muss auch sagen, also die ersten 2, das war so, okay, aber jetzt habe ich irgendwie einmal Kleinlisch 12 und einmal North Highland 22. Es ist schon absolut in Ordnung. Also wie gesagt, reizt es nochmal so ein bisschen.
Und ich finde, das sieht auch gut aus. Ne? Also ich halte jetzt hier gerade die Bulle in die Kamera, das sieht auch einfach schick aus.
Also und, das ist schön gemacht. Super Konzept.
Ja, der Franz vom Dr. Hobbs, mit dem wir in der letzten Folge zusammen was gemacht haben, ist eine Craft Beer Bar in Leipzig. Der hat gesagt, davon 3 Stück im Regal und das ist top. Ne? Also allein diese 3 Flaschen nebeneinander.
Achso, die 3 Fragezeichen, deswegen.
Die 3 Fragezeichen und so. Ne?
Ja, aber dann fragt auch jeder Kunde, was ist das?
Kann ich probieren? Man kommt wieder ins Gespräch so ein bisschen. Ne? Das Ganze ist schon ganz spannend. Ganz spannende Entwicklung auf jeden Fall. Sehr schön, ihr zwei. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir haben heute erstens super, super viel erfahren wieder. Super spannend, was ihr macht, was ihr machen werdet. Also ich bin gespannt, was unabhängig jetzt vom Bourbon auch noch in Richtung Malt in diesem Jahr rauskommen wird.
Richtung Frankreich vielleicht, wer weiß.
Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Habt ihr noch Fragen? Hast du noch?
Darf ich nur was sagen?
Du musst unbedingt was sagen.
Ende
ich will gerade sagen, ich will ja nicht die ganze Zeit das Ruder in die Hand nehmen. Ist mir immer unangenehm, wenn ich hier die ganze Zeit quatsche.
Ja, ist gut. Ich quatsche ja auch mal zu viel. Also bevor ich das Wort unseren Gästen übergebe, würde ich nochmal mich einfach bedanken für diesen tollen Abend. Ich fand das sehr inspirierend heute, mit euch zu quatschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wie ihr so diese ganze Sache angeht, das changiert so ein bisschen, ihr habt selber gesagt, Snobismus, aber auch Liebe. Ne? Das ist irgendwie so, zwischen diesen beiden Polen wabert das hin und her und das finde ich total gut. Und das hat einfach riesig Spaß gemacht heute. Und um nochmal zum Wu-Tang zurückzukommen, der Namensgeber ist, Cash with Everything Around Me. Und Method Man hat gesagt, but not me, um das zu erklären. Ne? Also draußen dreht sich alles um Kohle, aber wir bleiben halt cool, wir bleiben ehrlich. Und ihr seid halt eben, klar, Spirituosen kosten Geld, Qualität kostet Geld, aber das ist halt nicht das eigentliche Thema. Habe ich vorhin dran gedacht, konnte ich nicht so richtig unterbringen, weil der Tim immer weitergeredet hat. Aber alles gut. Nein, war super schön, hat mir total Spaß gemacht und vielen Dank für die Einblicke in eure Denkweise, in eure Company, in das, was ihr so tut. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns mal persönlich irgendwo sehen.
Unbedingt. Das letzte Wort gebührt euch beiden und die letzten Wörter.
Danke, ich sage auch vielen Dank, das hat Spaß gemacht, vielen Dank für die coolen Fragen und Musik-Exchanges, die wir hatten, das war echt cool. Und ja, Sepp, du darfst.
Ja, also Jungs, vielen Dank. Wir sind ja eher öffentlichkeitsscheu, wenn man das so möchte. Ne? Mhm. Also wir sind nicht auf Messen viel vertreten, wie gesagt. Nürnberg, das hat schon wieder das ganze Kapazität gefüllt von unserem Messealltag. Podcast, ja. Der erste tatsächlich, nee, der zweite. Wir haben schon mal einen gemacht, ne? Mit einem Kumpel.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ja, sorry, Jungs. Das muss der Abschluss muss noch wehtun.
Aber der erste Deutsche, oder?
Stich. Nein, das war kein Deutscher. Das war mit dem Daryl. Ne,
das meine ich. Der erste Deutsche ist jetzt.
Der erste Deutsche. Ja, genau, der erste Deutsche. Also von daher wieder gerettet. Ja, okay. Nee, war cool. War auf jeden Fall eine entspannte Runde. Schön. Die Zuhörer haben sich gesehen. Wir haben auch ein schönes Gläschen immer am Start gehabt. Und ja, Vielen Dank für die Einladung. Ne? Große, große Ehre für uns, da bei euch vorsprechen zu dürfen. Ja.
Gleichfalls, gleichfalls.
Also kein Vorsprechen, sondern Tresentalk. Ne? Wir sind immer mit unseren Gästen am Tresen gemeinsam und philosophieren. Das ist,
ich glaube, es geht halt tatsächlich um diese geteilte Liebe und das ist genau das, was heute auch wieder rüberkam. Und was man einfach wirklich merkt, dass, und das hat Sebastian, du vorhin auch gesagt, ne, man hockt sich hin, man würde sich wahrscheinlich irgendwie woanders nicht mehr im Arsch angucken, aber man hat dieses gemeinsame Thema und man findet sofort so eine Wellenlänge und das ist super angenehm und es hat auch, wie gesagt, echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
Dann sehen wir uns hoffentlich am Tresen, am richtigen Tresen demnächst.
Unbedingt. So machen wir das. Vielen, vielen Dank. Gehabt euch wohl, auch an unsere Hörer.
Trinkt weniger, dafür besser.
Bye, bye.
Das Wichtigste. Ciao.
Cash rules everything around me. Dream get the money. Dollar, dollar.
Dollar, dollar bill, ja.